Herzlich willkommen, meine lieben Football-Freunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist wie jede Woche Raphael. Wir werden heute wieder mal über die Free Agency Signings sprechen. Da gab es ja wieder sehr viel an der Zahl. Ist ja auch eine gute Free Agency Klasse. Ihr habt es in unserem Draft gesehen. Ja, Raphael, was läuft?
Ich hatte mal wieder einen Umzug am Wochenende und muss sagen, ich habe endlich begriffen, wozu mein Seahawks-Pullover sinnvoll eingesetzt werden kann. Das ist der perfekte Umzugspullover, weil da kann halt rankommen, was will. Ist eh nur ein Seahawks-Pullover. Von daher muss ich sagen, das war auf jeden Fall das letzte Mal, dass ich beim Umzug geholfen habe. Das mache ich nie wieder. Ich werde immer die Ausrede, wenn ich jetzt irgendwie, ja, ich muss auf die Kleinen aufpassen oder ah, ich muss arbeiten. Irgendwas von den beiden werde ich jetzt ab jetzt immer sagen, weil, weißt du, da bietest du dich an, ne? Und also, da waren teilweise noch Gläser in den Schränken in der Küche. Ich meine, don mich doch mal in die Falle, hör mal, wie sehe ich denn hier aus, Junge? Ja, eine Frechheit hat
das. Ja, ich kann das voll ganz verstehen. Das ist auch mit die schlimmste Sache, die man mich fragen kann, ob ich beim Umzug helfen will. Man kann dann nicht Nein sagen, ne? Es ist so, man
Nein,
fühlt
man
sich
nicht.
Dann verpflichtet, weil Nein. Wenn man selber mal in der Situation ist, will man natürlich auch geholfen kriegen. Und
ja,
dann denke ich natürlich, dann musst du jetzt auch selber helfen. Aber ja, das sind immer ganz schwierige Situationen.
Ja. Nee, man muss helfen, aber das ist echt, war auf jeden Fall eine Überwindung. Also, aber ja, wie gesagt, es war sehr anstrengend, aber ja, der Seahawks-Pullover, der sieht nicht mehr so aus wie vorher.
Ja, sehr schön. Hast du hoffentlich viel beschmutzt. Aber gut, mein Sohn hat am Wochenende die ersten Schritte gemacht, Raphael. Ich will es ja so lange wie möglich hinauszögern, damit der mir hier keinen, der ist ja nur unterwegs, den kriege ich nicht gebändigt, damit der mir hier keinen Code veranstalten kann. Aber jetzt ist es leider passiert, mit endlich mal 14 Monaten auch. Er hat seine ersten Schritte gemacht. Und jetzt hat er auch Blut geleckt. Er will immer weiterlaufen. Und ich habe schon die Sorge, dass es jetzt sehr anstrengend wird.
Ey, voll süß, Mann. Ah, das ist so schön. Ja, meine Kleine, muss ich sagen, die ist da nicht so fit. Die ist eher so fit im Kopf, aber so was so Beweglichkeit angeht und so, da ist sie, glaube ich, recht langsam. Die ist jetzt 10 Monate. Fängt langsam jetzt mal an, also sich hin und her so zu wälzen und so, aber krabbeln noch nicht mal so richtig. Aber ja, wir lassen ihr Zeit. Jeder soll sich so entwickeln, wie er möchte. Ne?
Oh, machen wir keinen Stress. Das hast du hervorragend gesagt. Ja, genau. Genauso sehe ich das auch. Ja, ich würde sagen, können wir loslegen. Auch noch mit einer Ankündigung, die auch gleich noch in den Discord-Channel geht. Und zwar, wir hatten ja das Ende der letzten Folge dazu genutzt, um unsere Strategie vorzustellen. Und ja, zunächst mal vielen Dank für das ganze Feedback. Also war überwiegend positiv. Von daher scheint es auch gut anzukommen. Dafür vielen Dank schon mal. Und wir haben uns ein bisschen auf Patreon schlau gemacht und man kann uns jetzt auch im Voraus quasi schon jährlich unterstützen, kriegt dann 10% Rabatt. Also wenn ihr in das 5-Dollar-Tier geht und dann eben direkt das ganze Jahr zahlt, dann zahlt ihr 45 Dollar. Das konnte ich gerade noch so als Controller im Kopf rechnen. Ich hoffe, es jetzt war auch richtig.
Sei ehrlich, das haben schon zwei gemacht, deswegen weißt du das.
Das war voll. Schneid es bitte nicht raus, weil es war vollkommen falsch.
War falsch sogar, okay.
Ihr zahlt natürlich 12 mal 5 Dollar dann, es sind 60 Dollar und dementsprechend 55 Dollar, wenn ihr es jährlich macht. Also der Lacher war nicht geplant, aber schön, dass ihr gelacht habt über mich. Und jetzt beginnen wir mit den Free Agency Signings.
Wir haben noch zwei Leute mit einem Shoutout. Einmal der Müb, der ist mit 5 Dollar dabei. Müb. Und bei seinem Shoutout sagt er, wir sollen den Shoutout bitte für den Enno Benjamin Hype Train nutzen. Christian, was sagst du dazu? Drake ist ja jetzt, da kommen wir gleich zu. Du hast ja beide in Dynasty, also Drake und Jacobs, da kommen wir gleich noch zu. Aber was macht das mit Enno Benjamin? Ist da der Hype Train? Geht der jetzt los?
Also, ich habe ja eigentlich gehofft, dass die Philipp Lindsay sein. Aber dazu kommen wir, da muss ich später auch wieder. das wird eine schöne Folge heute.
Ja,
ihr werdet mich wieder an den einen oder anderen Stellen eskalieren sehen oder hören. Also, was machen wir mit Enno Benjamin? Ja, keine Ahnung. Adrian hat ja schon mal einen Tag Twitter zum Einsturz gebracht, indem er sagte, die Cardinals sind heißer Kandidat für Travis Etienne. Mhm. Also Travis Etienne natürlich ein solider Back. Auch ich habe mich noch nicht final entschlossen, aber ich glaube, ich werde ihn vorne an G. Harris ranken. Aber da habe ich ja, ihr kennt ja alle meine Einstellungen zu Running Backs, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Ich glaube auch nicht, dass Chase Edmonds so der Workhorse wird. Also ja, Eno Benjamin hätte das Zeug dazu, da ordentlich Fantasy-Punkte zu generieren, aber ich glaube trotzdem, dass sie noch irgendwas tun werden. Auch wenn es bisher sehr ruhig war, was mich tatsächlich sehr wundert. Aber ja, also ich glaube nicht, dass sie, ich glaube, sie werden da noch irgendwas tun, was auch immer.
Ich glaube, Chase Edmonds ist halt mehr so der Change-of-Pace-Guy, der Receiving-Back-Guy, der Spieler für 10 bis 12 Touches pro Spiel. Ja, ich glaube, er hat nicht den Körper und auch die Durability, um Workhorse zu sein oder um Leadback zu sein. Das denke ich nicht. Und für Eno Benjamin, ich glaube, der ist halt ein Death-Running-Back. Er hat zwar gute Ansätze gezeigt am College, aber ich glaube, Eno Benjamin wird da nicht so die große Rolle spielen, glaube ich. Ich glaube, die werden da was tun auf Running Back, ob es dann den Cardinals-Fans gefällt oder nicht, aber die werden was tun und damit wird dann wahrscheinlich Eno Benjamin, der Hype-Train wird von mir auf jeden Fall nicht losgelöst.
Ja, also ich würde den Draft abwarten, mal gucken, was der Draft so bringt. Der Draft, die Draft, das Draft. Ja, ich glaube ja, Steve Keim hat, mir fehlt der Vorname, Certain, wie auch immer, den hat er schon gelockt, weil ich glaube einfach, Steve Keim ist nicht so ein intelligenter Drafter und der Draft wird jetzt komplett nach Need. Ich hätte gern Jalen Waddle, was auch immer, oder eben einen der anderen Wide Receiver, aber ja, ich glaube, es wird Surutin. Ich nenne ihn jetzt Surutin, ich weiß es nicht. Ihr könnt mich ja gerne korrigieren. Aber ja, da wäre natürlich auch, ja, ich weiß nicht, also in Runde 2 ist Travis Etienne halt nicht mehr da und wenn sie ihn wollen, dann müssen sie es früh machen und ich hoffe einfach, sie machen es nicht.
Na, Runde 2 ist er bestimmt noch da. Das ist, glaube ich, kein First-Round-Running-Back, aber mal gucken.
Ja, aber wir sind ja Runde 2 irgendwie, was haben wir, Pick 18 oder so, 16, glaube ich, keine Ahnung. Also, ne.
Ist doch ein guter Spot, da könnte der noch da sein, würde ich. Und dann haben wir noch den Gönjamin aus der Schweiz, der ist mit $20 dabei. Also vielen Dank an alle, die aufgestockt haben, vielen Dank an alle, die neu dabei sind. Geht gerne auf patreon.com/upsidefantasy, da seht ihr die Tiers und die dazugehörigen Optionen für euch im Discord-Channel.
Ja, wenn ihr einen Shoutout wünscht, dann schreibt uns bei Patreon, dann werdet ihr hier genannt. So, jetzt kommen die Signings und wir fangen an mit den Quarterbacks. Wir machen es diesmal wieder, ich glaube, letzte Woche hatten wir so ein bisschen durcheinander. Diese Woche machen wir es wieder positionsbezogen und wir fangen an mit den Quarterbacks. Ich war ja sehr hyped zu erfahren, wo Ryan Fitzpatrick hingeht. Und wir wissen es jetzt, Ryan Fitzpatrick geht zu den Washington Footballern. Ich hätte ihn ja gerne auch bei den Patriots gesehen, aber Washington Footballer, ein Jahresvertrag, was sagst du dazu?
Was ein Signing, ne? Richtig geil, ich bin mega hyped. Das ist natürlich ein übertriebenes Upgrade für Terry McLaurin. Endlich mal ein Quarterback, der McLaurin füttern kann. Endlich mal ein Kaliber von Quarterback, was ihn ja wirklich auch zu seinen Stärken beruft und wo Terry McLaurin abgehen kann wie Hölle. Ich glaube, der wird ADP-wise in Redraft richtig durch die Decke gehen. Für Corey Davis, den sie auch geholt haben, die Washington Footballer, kommen wir auch gleich zu. Auch natürlich ein Upgrade. Eine schöne Rolle für Corey Davis da neben Terry McLaurin. Von daher mega Upgrade für die gesamte Offense, auch für Antonio Gibson. Und ja, mega. Also Ryan Fitzpatrick könnte in Superflex liegen. Ja, so ein Late-Round-Quarterback sein, der einen auf jeden Fall zur Championship bringen kann, wenn er das ganze Jahr auch durchspielt. Ne? Weiß man ja nicht, was sie da genau vorhaben. Vielleicht draften sie noch irgendwie einen jungen Quarterback, was ich nicht glaube. Aber wenn Ryan Fitzpatrick die Saison komplett durchspielt bei Washington, dann kann der da in Superflex liegen ein wichtiges Value sein.
Ja, also du meinst Curtis Samuel wahrscheinlich.
Ja, sorry.
Und ja, ich glaube, also wenn kein Quarterback zu ihnen fällt, dann weiß ich nicht, könnten sie vielleicht sogar noch was auf Wide Receiver machen. Mal sehen, bin gespannt, wie immer. Aber ja, ich find's geil. Also Fitzpatrick bei den Washington Footballern, das hat mich doch sehr erfreut, muss ich sagen. Du hast es ja schon gesagt, für McLaurin geil, für Curtis Samuel, zu dem wir später noch kommen, auch hervorragend, ist einfach Fitzpatrick der... Ja, ist genauso wie James Winston eigentlich der YOLO-Quarterback, ne? Gib ihm und dann läuft die Sache. Also ich habe richtig Bock drauf. Und das freut mich einfach, ja. Also etwas Erfreuliches auch in dieser Free Agency. Und wir kommen direkt zum nächsten erfreulichen Ereignis. Und das ist James Winston. Der hat nämlich einen Vertrag bei den New Orleans Saints unterschrieben. Jetzt, ich weiß die Summe gar nicht, die garantiert ist, aber bis zu 12 Millionen kann er kriegen. Ich glaube, 6 Millionen war irgendwie die Garantien, die es gibt. Bin mir gar nicht mehr sicher, aber auf jeden Fall schön für Fantasy.
Auch sehr geil. Ja, ich glaube, alle Michael Thomas-Owner können durchatmen. Erstmal auf jeden Fall. Zumindest so lange, wie James Winston da ist. Kann ja auch sein, dass James Winston, wenn er da irgendwie 10 Interceptions und 7 Touchdowns auspackt, dass dann wieder Taysom Hill am Start ist. Das wäre wieder sehr schlecht für Michael Thomas aus Fantasy-Sicht. Von daher können sich da alle freuen. Kamara, ich glaube, alles außer Drew Brees gibt Kamara so einen kleinen Dump nach unten. Muss man schauen, wie gut die Offense dann immer noch ist. Ich denke, sie wird immer noch gut sein. Aber man muss natürlich auch sagen, die letzten 4 Jahre mindestens 81 Receptions für Kamara. Aber natürlich auch mit Dump auf Brees. Ja. James Winston ist nicht dafür bekannt, so viele Bälle kurz zu werfen. Aber Kamara wird natürlich immer noch Value haben. Aber ich rede jetzt so von der Top 3, Top 4. Da wird Kamara für mich nicht drin sein, weil diese 81 Receptions, die er letzten 4 Jahre mindestens gefangen hat, wird er so, glaube ich, nicht wiederholen. Aber ist natürlich, alle können aufatmen da in der Offense von den Saints und hoffentlich kriegen sie noch irgendwie was beisammen, dass man da vielleicht noch einen zweiten Wide Receiver hat, der produzieren kann. Das würde die ganze Offense noch mal ein bisschen besser machen, aber ist natürlich hervorragend für alle Owner von Thomas.
Ja, genauso wie du sagst. Ja, hast du James Winston schon gerankt?
Ich habe James Winston schon gerankt, ja.
Und?
In Dynasty ist er mein Quarterback 25.
Ja, dafür, dass es ein Einjahresvertrag ist und finde ich es okay, ja. Und was hättest du gemacht, wenn er direkt 3 oder 4 Jahre gekriegt hätte? Und du wüsstest, er wäre Starter?
Ja, dann wäre er in den Top 20 gelandet, ja.
Okay, also Top 20 nur. Hey, Raphael.
Ja, man muss wirklich sagen, in Superflex, da werde ich ja noch ein paar Folgen zu machen, ist es dieses Jahr wirklich nicht so einfach, ne? Du hast da so eine Top 13, wenn du Aaron Rodgers mit reinnimmst, noch so eine Top 14, die relativ safe sind, sagen wir mal von Vertragsdauer. Ich meine, Rodgers ist auch schon 37, ne? Also nicht mal der ist komplett safe die nächsten 3 Jahre. Vielleicht hat er noch 2, vielleicht 3, maximal 3, weiß man nicht, ne? Also alle schauen ja immer auf Tom Brady, aber dass man mit 43, 44 immer noch so performt wie er, das ist halt wirklich rar. Deswegen würde ich bei Aaron Rodgers nicht mal sagen, dass er noch 3 Jahre hat, wo er gut ist. Also vielleicht haben wir eine Top 13 und danach wird es halt echt eng. Dann hast du halt einen Jalen Hurts, dann hast du einen Tua, dann hast du einen Stafford, einen Kirk Cousins, einen Matt Ryan, Daniel Jones, Carson Wentz und diese ganzen Quarterbacks, die halt entweder älter schon sind oder halt nicht dieses High Ceiling haben, wo man sagt, okay, die könnten in den nächsten Jahren vielleicht ein Top 10 Quarterback sein in Fantasy. Deswegen ist das wirklich, aber wie gesagt, da komme ich noch in Superflex, worauf es da ankommt, komme ich noch drauf zurück in irgendwelchen Folgen. Aber das sieht in Superflex so aus, als wenn man da dieses Jahr sich ein Top 10 auf jeden Fall unter jeden Umständen krallen muss, weil die restlichen Optionen sind nicht so überragend.
Ja, sehr guter Einwurf. Dann mache ich einfach weiter mit dem nächsten Signing und das ist Quarterback Andy Dalton. Der geht zu den Chicago Bears. Jo, ja. 10 Millionen Deal, 3 Millionen noch an Incentives obendrauf. Da verschlägt es mir halt wieder die Sprache, ne? Da weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll. Also die Bears waren ja auch lange im Rennen, was den Russell-Wilson-Trade angeht, wie man später erfahren hat. Gut, und dann holen sie sich Andy Dalton ins Boot. Ne?
Also, leichtes Downgrade. Ja.
Also, also.
Aber, egal was du jetzt sagst, ne? Ja. Aber es ist ein Upgrade gegenüber Trubisky und Foles.
Ja, also Foles ja so, also da hat doch, letztes Jahr hat ja auch jeder schon gesagt, warum? Letztes Jahr, so. Letztes Super Bowl MVP. Ja, genau. Carson Wentz war auch mal auf MVP-Kurs. Also, du hast letztes Jahr die Chance, Andy Dalton zu signen. Also, gut, Andy Dalton kam ein bisschen später erst auf den Markt, ne, weil sie natürlich vorher Joe Burrow gedraftet haben und was weiß ich nicht alles. Aber, keiner ist ja davon ausgegangen, also, Man hätte nicht davon ausgehen sollen, dass Andy Dalton kein Free Agent wird. So. Und dann nimmst du letztes Jahr diesen Trade, ich weiß schon gar nicht mehr, was sie getradet haben. Es war in sogar richtig viel in dem Sinne, ne? Es war irgendwie ein Third Rounder oder so. Für Nick Foles. Und Andy Dalton, wie viel? Also er hat für ein Apple und ein Ei bei Denver unterschrieben. Und jetzt, wo Andy Dalton
bei den Cowboys,
Entschuldigung, bei den Cowboys, sprachlos quasi. Und jetzt, wo Andy Dalton sogar ein schlechtes Jahr bei den Cowboys hatte und nichts gezeigt hat, was seinen Wert hätte steigen lassen können, signen die Bears ihn für 10 Millionen. also da packe ich mir nur einen Kopf und da würde ich, da, am liebsten würde ich jetzt mit dem Kopfgeh so lange gegen die Wand schlagen, bis ich ohnmächtig werde. Ich weiß es nicht. Also das ist für mich unvorstellbar. Als Bears-Fan wäre ich hätte mich selbst angezündet. Ich weiß
ja
nicht.
Wie gesagt, also erstmal muss man, glaube ich, festhalten, dass es insgesamt ein Upgrade ist auf der Quarterback-Position, was ja schon mal rein im Vakuum schon mal gut ist. Wenn du dich auf Quarterback verbesserst, ist schon mal gut. Ne? Nehmen wir das mal positiv auf. Zum anderen muss man sagen, dass meiner Meinung nach Dalton quasi ohne O-Line bei den Cowboys, da sind ja rechts und links die O-Liner auseinandergefallen, immer noch durchschnittlich war. Ne? Sagen wir mal ein bisschen Unterdurchschnitt vielleicht. Ne? Sagen wir so in der so 20er-Range oder so. Ja? Er war auf jeden Fall nicht abgrundtief schlecht. Ja? Er hatte auch jetzt nicht die besten Umstände, wie gesagt, bei der O-Line. Die ist jetzt bei den Bears auch nicht viel besser, aber trotzdem hat er immer noch einigermaßen halbwegs geliefert. Und man muss einfach sagen, für alle Allen Robinson-Owner, das ist wahrscheinlich der beste Quarterback, den Allen Robinson jemals hatte.
Ja, glaubst du denn, Allen Robinson bleibt bei den Bears?
Ja, er weigert sich ja momentan, ne? Aber ich weiß es nicht. Ja, das muss man schauen, ne? Ich glaube nicht, dass der da irgendwie sagt, okay, ich setze den Vertrag aus oder so. Ich glaube, der wird unterschreiben. Ich glaube, die sehen sich halt im Win-Now-Fenster, sonst hätten sie jetzt auch so einen Andy Dalton nicht geholt, ne? Für viel Geld. Ich glaube wirklich, die sehen ja, ihren das, Kader, sagen, okay, der ist alt, wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass wir irgendwie Contender werden.
Das ist wahrscheinlich schon der grundlegende Fehler, ja.
Ja, klar. Warum holst du sonst Dalton für so viel Geld? Das ist der einzige Hintergedanke. Und dafür brauchst du halt einen Allen Robinson.
Ach ja.
Ja, aber also, keine gut, Ahnung. Für Allen Robinson ist es schon, oder?
Ja, für Allen Robinson ist es besser als ein Nick Foles. Und Mitch Trubisky wäre wahrscheinlich aus Fantasy-Sicht gesehen, weiß ich nicht, nee, auch nicht besser gewesen, weil Allen Robinson muss ja nur die Bälle fangen. Ich darf ja nicht als Mitch Trubisky bewerten, nee, das ist ja Quatsch. Deswegen Allen Robinson, ja, für Allen Robinson ist es besser als alles andere, was er bisher hatte, aber ich weiß nicht, ob der diesjährige Andy Dalton halt so ein, ja, ist halt ein besserer Quarterback als ein Nick Foles und als ein Mitch Trubisky. Wobei, selbst das geben die PFF-Grades zum Beispiel wahrscheinlich gar nicht her. Müsste ich mal gucken. Andy Dalton Nummer 27. Ich weiß gar nicht, wo die anderen beiden sind. Aber wie dem auch sei. Also, ich denke schon. Aber, ja, ich weiß nicht. An Allen Robinson sind's Value ändert sich sowieso nichts, ne? Weil der ist ein geiler Receiver und es läuft schon. Aber ich verstehe es halt einfach nicht. Und Andy Dalton hat kein Fantasy-Value. Deswegen, eigentlich ist jedes Wort zu viel.
Na, ja, ist auch so ein sneaky Late-Round-Quarterback in Superflex auf jeden Fall. Also,
ja, okay, Superflex. Ja, gut.
Kann man den auf jeden Fall mal aufpicken. Und ich habe zum Beispiel in einer Dynasty, in Superflex Dynasty, habe ich tatsächlich Andy Dalton und war ziemlich hyped, als sie den unter Vertrag genommen haben, weil der einfach von einem Backup zum Starter geworden ist. Ist auf jeden Fall nice für alle Andy Dalton-Owner.
Ja, stimmt, ich habe auch Andy Dalton, genau, in unserer Pipeline-Liga, wo ich sonst überhaupt keinen Quarterback habe. Deswegen, ja,
siehst du, ist ein geiles Signing. Geiles Signing, Christian. Siehst du, da haben wir's.
So ist es, ja. Alles richtig gemacht.
Alles richtig gemacht.
Ja, ein Team, was auch alles richtig macht in dieser Free Agency, muss man ja sagen, sind die Houston Texans. Und die haben Tyrod Taylor gesigned. Ich glaube natürlich in weiser Voraussicht, dass sie Deshaun Watson traden. Und ich glaube auch immer noch, dass sie Deshaun Watson traden werden und auch Deshaun Watson traden können. Trotz all diesen, ja, es sind ja erstmal nur Gerüchte, weil, ja, es ist ja die Unschuldsvermutung, die gilt bei uns, bei Upside auch. Außer wenn man Andy Isabella heißt oder sonst wie oder Nelson Aguilar, dann nicht. Aber sonst, ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, er hat immer noch einen Markt. Und ich glaube, es werden immer noch Leute für ihn traden. Deswegen ist Tyrod Taylor halt einfach der Bridge-Quarterback, bis jemand Neues da ist, ne?
Erstmal so zu Deshaun Watson, also für die Owner vielleicht, also was da jetzt Sache ist und was nicht, halt schwierig von außen zu beurteilen. Warten wir einfach mal ab, was da in den nächsten Wochen noch kommt. Lass uns da nicht spekulieren. Aber für die Owner will ich einfach nur sagen, einfach halten, ne? Also nicht jetzt irgendwie Panikverkauf machen, einfach halten und gucken, was passiert. Das ist das Beste, was man jetzt machen kann.
Ja, sie haben ja auch Ryan Finlay geholt, aber ich gehe schwer davon aus, dass Tyrod Taylor starten wird, wenn Deshaun Watson weg ist. Und dementsprechend, ja, wenn man sonst überhaupt keine Option hat, so wie ich in der Pipeline-Liga zum Beispiel, ohne Andy Dalton hätte, dann, ja, könnte ich mir Tyrod Taylor vom Waiver Wire aufnehmen. Aber, ja, könnte es auch sein lassen, ne? Also, wieder jedes Wort zu viel, weil wird nicht lange und wird nicht viel Einfluss haben, denke ich. Deshalb kommen wir zum nächsten Team. Und das sind die Dolphins. Die haben Jacoby Brissett geaddet, so. Ein Jahresvertrag und wird er innerhalb der Saison übernehmen, Raphael?
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist das perfekte Signing für alle Tour-Owner, dass Tour das Jahr auch zu Ende spielen wird.
Ja, okay. Also du glaubst auch nicht, dass sie einen Quarterback draften werden, ne?
Na, ich schätze nicht, nee.
Ja, ich glaube, also mit dem Signing und was man so hört, ich glaube es tatsächlich auch nicht. Und das ist halt das Dümmste, was du machen kannst. Aber gut, ist wieder nicht meine Sache. Jo, also deswegen, ich glaube auch für Tua ist es ganz gut. Das Problem ist halt, Brissett hatte auch Startererfahrung und dies und jenes. Also wenn Tua mal wieder so ein 2-3 Coach-Spiele hat, dann ist es halt schneller, dass er irgendwie gebencht wird, als wenn jetzt zum Beispiel ein Chad Henne oder so verpflichtet worden wäre, ne? Also das ist schon so ein bisschen
Gefahr. Weiß ich gar nicht, ob das so ein Riesenunterschied ist, ehrlich gesagt. Ja. Ich glaube, Jacoby Brissett ist schon weit, weit unten da von allen verfügbaren Quarterbacks, die es so gibt. Also ich glaube, das ist echt ein gutes Zeichen, dass sie da auch keine Competition, ne? Jetzt, man kann über Mitch Trubisky sagen, was man will, ne? So. Aber er ist wenigstens ein Top-10 drafted Spieler, hat ein gewisses Draft-Value, hätten die den geholt, könnte man vielleicht von einer Competition reden oder so, annähernd, ja. Ich meine, wir mögen alle Mitch Trubisky nicht, aber der hat wenigstens Draft-Kapital und hat, ja, du verstehst schon, was ich meine. Da könnte man mehr von einer Competition reden. Ich glaube, Jacoby Brissett ist einfach
death. Und ja, das war's. Wo wir beim Thema sind, wer wird denn Starter bei den Bills?
Du alter Josh Allen-Hater. Ja, Josh Allen wird vielleicht eine Regression erleiden, aber er wird immer noch sehr, sehr gut sein, Christian.
Ja, ich glaube, er wird starten, aber ich bin gespannt, wie das über die Saison aussieht. Da werden wir mal sehen, ob da Josh Allen Starter bleibt.
Das ist ein Hot Take auf jeden Fall.
Ja, das ist, so, jetzt muss ich die Community mal fragen, wir haben ja so eine geile Community. Ich brauche unbedingt, wir haben ja auch einen Meme-Channel im Discord, das heißt, ich brauche unbedingt ein Meme, wo, ich weiß nicht in welche Richtung, ob Carson Wentz, also ihr kennt doch alle dieses Meme, wo sowas verblasst, ne? Ich kenne das zum Beispiel von einem Helm irgendwie, von der Texans-Helm wurde dann irgendwie zum Cardinals-Helm, was habe ich mal geschickt bekommen. Und sowas brauche ich, wo Carson Wentz ganz langsam zu Josh Allen wird. Oder umgekehrt, ich bin mir nicht sicher, was besser wäre. Aber das, bitte, also das könnt ihr gerne da reinstellen. Übrigens auch noch ein Fall für die Community. Jetzt, wo wir schon mal die Community persönlich ansprechen, ne? Folgt uns erstmal @UpsideFantasy und @ChristianLor9 und @RaphaelUpside. Aber das ist nicht der Punkt, sondern ich bin auf einem persönlichen Feldzug gegen die, wie heißt es noch, Firestone Walker Brauerei. Die stellen 805 her und ich kommentiere wirklich jeden Post von denen auf Twitter. Bin auch, glaube ich, der Einzige, der das macht und auch der Einzige, der irgendwie liked. Also die müssen wissen, wer ich bin und müssen richtig abgefuckt von mir sein. Und ich habe den Hashtag Upside805, also Upside805 ins Leben gerufen. Und darunter müsst ihr halt immer alle kommentieren, dass unbedingt 805 nach Deutschland muss. Bitte auch dann @805 markieren. Wir brauchen unbedingt 805. Ich muss einen Deal mit 805 für Upside einfädeln. Wir müssen, die müssen uns sponsoren. Das ist ganz klar. Aber ich brauche vor allem unser Meme, ne? Carson Wentz muss langsam zu Josh Allen werden. So, das brauche ich, weil davon gehe ich aus.
Denkst du wirklich, so ein harter Cut, ja? Also, dass er wirklich von einem Top Quarterback, bleiben wir mal bei Fantasy. Ist ja egal, wie der in echt spielt. Bleiben wir bei Fantasy. Glaubst du, er wird kein Top-10 Fantasy-Quarterback werden?
Ja, das Problem mit Fantasy ist halt, in Fantasy ist Carson Wentz, glaube ich, ein nicht ganz richtiger Vergleich. Ich glaube, in Fantasy, und das passt jetzt hervorragend zu diesem Signing, ich glaube, in Fantasy ist Mitch Trubisky der beste Vergleich, den man ziehen kann.
Okay.
Das ist halt, also, wenn es läuft, dann kann er Top-10-Quarterback sein, aber wenn nicht, dann wird er gebencht.
Das Problem ist halt, dass Mitch Trubisky seine Competition ist. Es besteht die Chance, dass Josh Allen gebencht wird, ja?
Ja, nicht für Mitch Trubisky ist halt das Problem, ne?
Okay.
Aber ich bin da raus. Aber das weiß ja jeder. Ist ja auch meine exklusive Meinung scheinbar. Die anderen sind ja alle überzeugt von ihm.
Ja, was heißt überzeugt? Aber dass er so, also ne, dass er ein bisschen schlechter vielleicht performt als letztes Jahr, gut, ist schon auch wahrscheinlich, weil er sehr, sehr, schon extrem gut gespielt hat, aber man muss ja nicht direkt so schlecht werden, dass man
gebenchmarkt ist. Ja, also okay, entschuldige.
Kann sich ja ein bisschen einpendeln.
Es ist wieder mit mir durchgegangen,
ja. Es gibt ja den Russell Wilson von den ersten 6 Spielen und den Russell Wilson von den letzten 8 Spielen oder 9 Spielen. Ja, ne, da hat sich auch eingependelt, wurde ja auch nicht gebencht. Also. Man kann ja einfach nur ein bisschen
abbauen. Jetzt wird hier schon Josh Allen mit Russell Wilson verglichen, deswegen müssen wir ganz schnell weitermachen und auf die nächste Positionsgruppe zu sprechen kommen. Und wir haben uns dafür entschieden, sonst haben wir immer Quarterbacks, Runningbacks, Wide Receiver und Tight Ends und also da bei den Tight Ends sowieso jeder abgeschaltet hätte, müssen wir euch jetzt tatsächlich mit den Titans nerven. Wir hängen die hinter das Quarterback-Segment, um langsam den Spannungsbogen aufzubauen, wisst ihr?
Aber da gibt's geile News.
Da gibt's tatsächlich, da gibt's sogar echt viele geile News, ne? Aber trotzdem, es sind immer noch Titans, aber wir haben sie hoch priorisiert, weil wir sie so sehr mögen. Und der erste Titan, den wir haben, ist Hunter Henry. Der geht, ja, zu den Patriots. Also, es gab ja früher das Duo Gronkowski und Hernandez. Das hat noch ganz gut funktioniert, ne? Ich weiß nicht, ob sie irgendwie da in alten Erinnerungen schwelgen wollen und das wieder aufleben lassen wollen, aber keine Ahnung, Raphael, sag du es mir.
Also ich finde, aus NFL-Sicht macht das sogar meiner Meinung nach Sinn. Also sei mal dahingestellt, wie viel die beiden kriegen, die beiden Titans. Aber es macht aus meiner Sicht schon Sinn, diese beiden Titans zu verpflichten für Cam Newton, der halt nicht mehr der beste Passer ist, der halt diese Big-Body-Receiver braucht. Ne? Jonas Smith halt after the catch wahnsinnig gut. Den kann man ja auch Jet-Sweeps und so geben, da kann man gute Designs drumherum bauen. Hunter Henry ist ein großer physischer Tight End, der auch blocken kann, den man ja auch in Contested Catch-Situationen bringen kann, den man auch in der Red Zone anwerfen kann. Kendrick Bourne, den haben sie auch geholt, das ist auch ein großer physischer Wide Receiver, auch gefährlich in der Red Zone. Nelson Aguilar haben sie ja noch geholt als Speedstar. Ich glaube, das macht insgesamt Sinn, so einen Receiving Core ihm zu geben, dann noch mit Julian Edelman, macht das aus meiner Sicht schon sehr, sehr viel Sinn. Wie gesagt, es war teuer und gerade auch Aguilar muss man da auch ebenfalls, kann man auf jeden Fall mal, ja, kann man da in Frage stellen, ob man so viel Geld ausgeben muss. Aber was man festhalten muss, glaube ich, für die beiden Tight Ends heißt das, ja, dass sie noch vielleicht jeweils Top 10 finishen können in Fantasy auf der Tight End Position. Aber das Ceiling ist halt stark limitiert. Ne? Wann, wer, wie viele Yards macht, wie viele Receptions fängt oder Touchdowns fängt, will ich nicht predikten. Für mich sind Jonnu Smith und Hunter Henry, ja, Streaming Titans. Das sind nicht mal Titans, die ich draften werde in Redraft. Das sind für mich beide Streaming Titans, weil da kannst du schwer sagen, wer da jetzt diese Woche gut spielen wird und nächste Woche nicht gut spielen wird. Da hätte ich lieber andere in meinem Roster. Also das ist für beide auf jeden Fall nicht gut und ja, also wir hatten ja letzte Woche, oder ich habe ja letzte Woche gesagt, Jonnu Smith war für mich das Ceiling schon limitiert wegen Cam Newton und wegen der Offense und jetzt mit Hunter Henry, ja, umso mehr, ne?
Ja, ich fand ja Jonnu Smith ganz geil letzte Woche, aber jetzt mit Hunter Henry natürlich relativiert sich das Ganze wieder. Also ich glaube schon, dass sie eine Möglichkeit finden können, dass beide, wie du schon sagst, auch Top 10 finishen und vielleicht einer von denen sogar Top 5 irgendwie. Aber das Risiko wäre mir tatsächlich zu groß, würde ich nicht eingehen. Also ich weiß auch nicht, ob das in der ersten Woche klappt, das ist ja dann das Problem. So, also wir sind jetzt gerade im Dynasty, ne? Deswegen, ja, also ich würde das Risiko vielleicht dann schon, wenn ich jetzt im Startup-Draft bin, schon eingehen, einen davon dann früher zu draften und so ein bisschen den Value mitzunehmen, im vermeintlichen Falle, dass es eben so wird. Aber ja, alles ist ja ähnlich wie du. Das Ceiling ist halt stark limitiert, ne?
Hättest du in Dynasty...
Entschuldigung, ja.
Ja, ich dachte, du warst fertig. Hättest du in Dynasty lieber Irv Smith oder Jonnu Smith oder Hunter Henry?
Ja, das ist für mich so die Range, ne? Das tatsächlich, also, keine Ahnung. Ich darf natürlich nichts sagen, weil ich habe überall Irv Smith und will den loswerden. Aber das ist für mich eine gute Range. Ich weiß es nicht. Das wäre sowas, wo ich ins Grübeln kommen würde. Ich glaube, ich hätte am liebsten von den dreien Jonnu Smith.
Okay, krass, okay. Ich habe die tatsächlich gerade momentan back-to-back-to-back, also Irv Smith, Jonnu Smith und Hunter Henry. Und danach dann Hayden Hurst und Tonyan. Also das ist auch für mich so eine Range.
Hayden Hurst, aber das ist
interessant. Wir sind bei Tight Ends, ne? Ist jetzt, also, ja. Da gibt's jetzt, also weißt du,
ja, der Tight End 18,
ja. Also ab 17 kannst du eh alles knicken. Also deswegen ist jetzt nicht,
Ach so, tief sind wir schon. Ja, okay, dann ist Hayden Hurst doch nicht so hoch, ja.
Nee, auf 14 ist Hayden Hurst, ne?
Ja, okay. Ich glaube, ja. Also, jetzt sind wir schon ein bisschen in Draft-Folgen am Schwelgen, so, ich fände es sehr interessant, wenn die Falcons Kyle Pitts draften würden, tatsächlich.
Ja, klar. Kyle Pitts ist momentan mein Tight End 4.
Ja. Deswegen habe ich Angst, weil ich habe sehr viele Hayden Hurst Shares, wie ihr alle wisst. Aber gut, wir sind bei Jonnu Smith und Hunter Henry und wir haben...
Aber ist schon krass, ne? Die beiden waren ja davor, ja, teilweise waren die schon Top 6 Tight Ends oder so.
Ja, ja.
Vielleicht Top 8 oder sowas, da hatte ich die ja dann nachdem Jonnu Smith zu den Patriots gegangen ist und jetzt sind die halt beide knapp außerhalb der Top 10. Also es ist ja auf jeden Fall für beide nicht gut gelaufen, würde ich sagen.
Und wo liegt bei dir Robert Tonyan?
Ja, der ist natürlich, der hatte natürlich eine hervorragende Chemie mit Aaron Rodgers, ne? War ja Tight End 3 letztes Jahr mit sage und schreibe 50 Receptions, 568 Yards und 10 Touchdowns, 141 Fantasy-Punkte. Tight End 3 mit 50 Receptions, das ist auf jeden Fall ein Witz. Ich habe den tatsächlich nicht so hoch, glaube ich, wie viele denken. Ich habe den momentan auf Tight End 15, weil ich glaube, dass wenn die Packers ja was machen werden auf Wide Receiver, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe, dass sie da im Draft, dass einfach eine Option dazukommt, vielleicht auch zwei Optionen dazukommen, dass Robert Tonyan da einen Hit erleiden wird. Und der, wie gesagt, ich habe es ja eben schon angesprochen mit den 50 Receptions, er war eh nicht so krass eingebunden, er hat halt 10 Touchdowns gemacht und hat deshalb sehr, sehr gut performt. Und da sehe ich einfach andere Tight Ends über ihm, aber Tight Ends ist halt immer so eine Sache. Ne? Ich glaube, wir haben momentan vielleicht 15, 16 Tight Ends, die man ernst nehmen kann für Fantasy. Und da gehört Tonyan bestimmt dazu, aber da ist er für mich noch eine Stufe unter Leuten wie zum Beispiel einem Dallas Goedert oder TJ Hawkinson oder sowas.
Ja, du hast alles hervorragend gesagt. Ich glaube ja, die Touchdown-Regression muss kommen, auch bei Aaron Rodgers und damit verbunden dann auch bei Tonyan. Tonyan auf jeden Fall wird bei den Packers bleiben, genau. Und sie haben ja schon, die haben natürlich Devin, ich wollte nicht mehr über Devin Funches reden, hast du mir letztes Mal schon gesagt, ja. Aber sie haben bisher noch nichts auf Wide Receiver gemacht, ne?
Ja, aber den Draft haben wir noch.
Ja, wie das letztes Jahr mit dem Draft war, das wissen wir alle.
Das wissen wir.
Ja, wir sind aber bei Tight Ends und wir machen weiter mit einem Sleeper-Kandidaten vielleicht, obwohl er schon 50 Jahre alt ist. Rob Gronkowski kommt zu den Bucks zurück und ja, war zu Ende der Saison, der Fantasy-Saison, eigentlich ein ja, Desperate Streamer, okay. Ja, ich wollte ein bisschen hypen, aber irgendwie klappt das nicht.
Nee, hypen kann man das nicht. Es auch 7 Touchdowns gemacht, dadurch natürlich auch Fantasy-wise überlebt, 43 Receptions gehabt. Also diese Tight Ends kommen halt nicht über Receptions oder über Yards, sondern nur über Touchdowns. Und wenn das nur ein bisschen runtergeht, dann wird das schon mal kein Top-10-Finish. Und wenn du kein Top-10-Finish hinlegst auf der Tight-End-Position in Fantasy-Football, dann warst du schon richtig schlecht. Und von daher, ja, ist es einfach ein guter Streamer, aber mehr nicht.
Jo, das passt. Dementsprechend gehen wir weiter zu den Seahawks. Und die Seahawks sind zu den Nachbarn, den Divisionsnachbarn gegangen und einmal nach L.A. geflogen, Jared Everett eingepackt und wieder zurück. Was hältst du von der Verpflichtung? Ist das, muss man darüber reden?
Ja, ich habe den ja in unserem Free Agency Mock Draft gedraftet, von daher muss man den erwähnen. Ja, der wird natürlich ein hervorragendes Jahr spielen. Ist ein athletischer Tight End, Hollister ist weg, ist noch Disley da, die werden sich da die Targets gegenseitig klauen und ja, hast schon recht, die werden keine Relevanz genießen. Aber Jared Everett, wäre der da alleine, würde man da sicherlich von einem kleinen Sleeper reden, aber so mit noch Konkurrenz am Klotz ist das wahrscheinlich keine Option. Nee.
Alles klar, dann haben wir, das finde ich ganz interessant, Jared Cook geht zu den Chargers. Hunter Henry hinterlässt ja eine große Lücke auf der Tight-End-Position. Ja, was machen wir mit Jared Cook? Glaubst du, er steigt in seinem Wert?
Ich glaube, es ist ungefähr gleich. Also Hunter Henry hat jetzt auch nicht die riesen Zahlen aufgelegt letztes Jahr. 60 Receptions, 613 Yards und 4 Touchdowns. Ich glaube, Jared Cook ist ein guter Tight End in Real Life, ist ein guter Blocker, ist natürlich groß und physisch, eine gute Anspielstation für Justin Herbert, aber auch da ist, wie ja jeder weiß, also ich hätte schon lieber dann auch auf der Tight End Position einen athletisch guten Tight End wie Jonas Smith zum Beispiel, wenn er jetzt nicht irgendwie bei den Patriots wäre, der auch dann über die Yards kommt und nicht nur Touchdown-dependent ist. Und Jared Cook ist nichts anderes außer Touchdown-dependent und von daher.
Ja, ich glaube.
Aber es ist eine gute Edition auf jeden Fall.
Ja, ich glaube, genau. Real Life, NFL, Our Chargers machen natürlich wieder alles richtig. Jared Cook, also mega. Aber ja, Fantasy, ja, wir wissen es. Also, Raphael hat ja alles gesagt. Jetzt kommen wir zu deinen Giants, Raphael. Und zwar nehmen die Kyle Rudolph auf. Was halten wir davon? Evan Ingram ist ja da und hat bisher ja nicht so überzeugt, sag ich mal. Kyle Rudolph, also haben beide irgendwas an Fantasy-Value oder limitiert das wirklich komplett beide?
Nee, limitiert Engram auf jeden Fall auch gar nicht. Und Engram hat Wert, weil er einfach gut ist. Hoffentlich wird er jetzt auch mal eingesetzt. Aber Kyle Rudolph ist nicht als Tight End verpflichtet worden, sondern als O-Liner. Ne? Der ist nur zum Blocken da und sonst nichts anderes, weil unsere O-Line fällt auseinander. Wir haben dann nur Code. Gut, wir haben vielleicht zwei, wo man drauf aufbauen kann. Aber der Rest der Line, also die ganze Unit ist einfach schlecht. Und Kyle Rudolph wurde einfach nur dazugeholt, damit das im Blocking halt ein bisschen besser wird. Ne? Also es ist eine gute Aktion für Saquon Barkley, für sonst niemanden.
Okay, alles klar. Aber ja, das passt. Also ich würde
keine. Ja, ist so. Er ist einfach nur ein Blocker. Ja. Er ist ja, nicht dazugeholt worden, um eine Anspielstation darzustellen.
Ich würde keinen Rudolph
anspielen. Ich glaube, der hat auch irgendwie der hat, glaube ich, auch die 64 oder so.
Aber da müssten wir erstmal James fragen, ob das gut oder schlecht ist. Das weiß ich gar nicht. Aber wir haben noch einen. Und ein Seahawks-Titan, Jacob Hollister, geht zu den Bills. Ja, also. Das ist für mich ein interessantes Signing, weil den Bills, den mangelte es so ein bisschen an guten Titans. Jetzt ist die Frage, ob Jacob Hollister genau das ist. Und für Fantasy, glaube ich, könnte er das sein. So ein Receiving Titans, ja, also ich weiß immer noch nicht, ob es ein Trinkspiel gibt, aber ich bin gespannt. Also, könnte so ein kleiner, ich weiß es noch nicht, ich bin noch nicht genau in die Evaluation gegangen, aber vielleicht so ein ganz kleiner, wirklich später Sleeper sein. Wenn Josh Allen natürlich seine Leistung aufrechterhält, wenn nicht, dann natürlich nicht. Das ist natürlich ganz klar. Aber ja, was sagst du zu Jacob Hollister?
Naja, die beiden haben ja auch bei Wyoming zusammengespielt. Aber ich denke, dass Dawson Knox da immer noch der klare Receiving Tight End ist und Hollister einfach nur ein Death Tight End ist.
Ja, okay. Sehr spannend. Ja, jetzt haben wir, ein Glück, die Tight Ends abgeschlossen. Ihr könnt euch ein bisschen erholen, denn jetzt geht's weiter zu einer Skill-Position im Fantasy und das sind die Running Backs. Und da fangen wir mit ganz, ganz leichter Kost an. Und zwar haben die Dolphins Malcolm Brown gesigned. Muss man dazu was sagen, Raphael?
Ja, auf jeden Fall. Also erstmal ist es ja gut für Gaskin-Owner, ja, dass sie jetzt keinen guten Running Back geholt haben, sage ich jetzt mal. Also sagen wir mal in Anführungszeichen gut. Also wenn jetzt ein Kenyon Drake verpflichtet worden wäre, dann wäre das auf jeden Fall nicht so gut für Gaskin gewesen. So ist Malcolm Brown. Ja, er wird ihm vielleicht ein bisschen wehtun, dass er vielleicht 5-6 Touches bekommt oder mal auf dem Feld steht für Third Down Geschichten oder sowas. Aber für mich wäre dieses Signing, ich würde das nutzen als Gaskin-Owner, um den zu verkaufen. Weil ich würde sagen, guck mal, die haben jetzt nur einen Death Running Back geholt. Gaskin ist immer noch der Workhorse, der klare Leadback. Ich würde ihn jetzt verkaufen. Weil die Dolphins haben eine Menge Picks, ne? Die haben in der zweiten Runde 2 Picks, die haben in der dritten Runde Pick 18, vierte Runde Pick 18. Also die werden irgendwo da, werden sie einen Running Back holen, denke ich mal. Und das wird dann Miles Gaskin sehr wehtun, ne? Also ich gehe davon aus, dass es nur ein Dev-Signing ist, aber dass sie im Draft noch was tun werden. Sei es irgendwie, keine Ahnung, vielleicht ein Kenneth Gainwell oder so als Receiving Back oder ein Trey Sermon als rein Rusher oder sowas. Aber irgendwie werden die was tun und das wird Gaskin dann halt sehr wehtun. Und ich würde halt diese News nutzen, um den zu verkaufen jetzt.
Ja. Also ich glaube auch, dass sie im Draft da aktiv werden. Wie genau sie aktiv werden und welchen Einfluss das dann auf Gaskin hat, das bleibt natürlich abzuwarten. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass sie was tun werden. Und gebt ihr vollkommen recht, also wenn man verkaufen will, dann wäre jetzt wahrscheinlich der beste Zeitpunkt, denn ja, wenn der Draft vorbei ist und dann beginnt wieder dieses übliche Rookie-Running-Back-Gehype und dann verliert Gaskin an Wert, also wenn, dann jetzt. Was würdest du für ihn, was würdest du für ihn annehmen, wenn du Gaskin-Owner wärst? Fragen wir mal die andere Sicht.
Auf Running-Back oder Wide-Receiver? Welche Spieler meinst du
jetzt? Ist egal.
Ich würde zum Beispiel einen Damien Harris lieber haben als einen Miles Gaskin.
Okay, ja, das ist schon krass, glaube ich, aber fair, ja.
Um mal eine realistische Range zu nehmen, ne? Ich könnte natürlich jetzt auch irgendwelche klare Sachen sagen, aber um einfach mal so in der Range zu bleiben.
Ja, auf Running Back hättest du lieber Philipp Lindsay oder lieber lieber Miles Gaskin?
Ja, da hätte ich lieber Gaskin.
Na, okay, krass. Ja. Sehr spannend. Ja, die Wide Receiver wäre natürlich jetzt noch, ach Mensch, das wäre, also wir, schön. Es gab auch den Wunsch mal, Trades und so zu analysieren. Ach, wir werden, es gibt kleinere Formate, wo wir beide noch aktiv werden. Der Name ist noch in Findung, muss man sagen. Aber Raphael hat dann einen richtig fetzigen Namen, den vielleicht setzt er sich ja durch.
Ja, vielleicht aber auch nur. Ne?
Wir machen weiter mit dem nächsten und wir machen weiter mit leichter Kost. Lamar Miller geht zum Washington Football Team und wir können direkt weitermachen mit dem nächsten. Das Ja gut, das ist jetzt nur ein Release. Also Damian Williams wird von den Kansas City Chiefs released, was jetzt ziemlich ungut für ihn ist, weil er ja letztes Jahr auch outgeoptet ist, hat noch keinen neuen Vertrag erhalten. Also da sind wir auch gespannt, wobei ich bin da eigentlich relativ wenig gespannt. Ich fand ihn noch nie geil und glaube auch nicht, dass er irgendeine gute Rolle finden wird. Was für mich sehr interessant ist, ist, dass Carlos Hyde bei den Jacksonville Jaguars unterschrieben hat.
Vielleicht mal kurz zu Clyde Edwards-Helaire, beziehungsweise zum Damian Williams Releasing. Ist natürlich gut für Clyde Edwards-Helaire, ne? Also ist noch nicht ein, also sonst wären es Damian Williams und Daryl Williams noch als Running Back Konkurrent. So ist es nur noch Daryl Williams, der wurde wieder zurückgeholt für ein Jahr. Aber ich glaube, auch da werden die Chiefs wahrscheinlich was in der vierten Runde, da haben sie zwei Picks, 31 und 39. Kann auch sein, dass sie da noch was in Running Back investieren. Als kleine Depth, ja gut, vierte Runde ist jetzt nichts Wildes, ne? Vielleicht schon Jamal Jefferson oder sowas, wo jetzt keine krasse Konkurrenz für Clyde ist, aber wo man sagt, okay, der muss sich das Backfield so ein bisschen scheren, ne? Aber erstmal eine gute News für Clyde.
Auch eine gute News für James Robinson ist in meinen Augen, dass Carlos Hyde zu den Jaguars geht, weil ich glaube tatsächlich, das ist, also ich habe mir letztes Jahr bei den Seahawks gesagt, Carlos Hyde ist
immer so. Du als alter Carlos Hyde-Believer,
ja. Ja, ich glaube, es ist immer so der Typ, der so von hinten ein bisschen rein sneakt. Das wird bei den Jaguars auch der Fall sein. Ich glaube schon, dass er da eine Rolle haben wird, wo er hin und wieder, also ja, so ein Wide Receiver 3-4 irgendwie, wo er halt zu tun kriegt, irgendwie relevant bleibt. Aber ich glaube nicht, dass er da irgendwie der Leadback wird, was auch immer. Ich glaube, James Robinson wird weiterhin der Top, boah, keine Ahnung, 15, habe jetzt gerade kein Ranking vor Augen, also Top 15 Back sein, Top 20 vielleicht. Also auf jeden Fall Running Back 1, mindestens Running Back 2. Also Running Back 2, können wir uns auf einigen.
Running Back 1 mindestens,
also ja, Running Back 2 mindestens. Nee, mindestens Running Back 2, so, also die 15, Top 15 wäre so ein bisschen das Borderline, das meine ich damit. Also Running Back 2, einigen wir uns drauf, das bleibt da.
Ja, für mich ist das auf jeden Fall ein Zeichen, dass sie mit James Robinson als Leadback in die Saison gehen. Da habe ich jetzt wenig Zweifel noch. Natürlich kann im Draft immer alles passieren, aber das ist für mich das optimale Signing für James Robinson. Ich hatte ja in der letzten Folge noch gesagt, dass ich davon ausgehe, dass sie auf jeden Fall noch was machen werden mit einer ernstzunehmenden Konkurrenz. Ja. Carlos Hyde ist das nicht. Ist ein super Komplementärback für die Short Yardage vielleicht, hier und da mal reinzukommen, vielleicht auf Third Down oder sowas, das ein bisschen zu teilen mit Osigbo oder wer da noch da ist und was sie vielleicht da noch holen als Depth. Aber ich glaube, James Robinson ist der klare Leadback und für mich ist er ein Running Back 1 in Redraft und in meinen Dynasty Rankings hat er auf jeden Fall einen ordentlichen Push nach oben bekommen. Also ich hatte den vorher in den 30ern und jetzt ist er auf 23 momentan. Also ich gehe davon aus, dass er da auf jeden Fall eine gute Rolle haben wird. Aber in Dynasty ist natürlich auch immer ein bisschen anders, ne, weil da jedes Jahr was Neues passieren kann, wenn du keinen Monstervertrag hast und wenn du halt nicht in der ersten, zweiten Runde gedraftet wurde, dann kannst du schnell ausgetauscht werden. Aber vorübergehend, für jetzt ist er auf jeden Fall in den 20ern und nicht mehr in den 30ern.
Sehr gut. Dann habe ich hier noch eine News, die mich auch wenig tangiert und die ich auch nicht so ganz verstehe. Ja, aus seiner Sicht wahrscheinlich schon. Also Marlon Mack geht zurück zu den Colts. Ja, wird keinen Einfluss haben.
Ja, ist eine gute News für Jonathan Taylor auf jeden Fall, ne, dass da nichts Dramatisches um ihn rum passiert.
Marlon Mack. Hattest du Zweifel an JT?
Du weißt ja nie, was die Franchises machen. Ich meine, guck dir die Texans an. Ne? Also. Ich meine, da kann immer alles passieren.
Bei denen, ne? Bei denen würde ich den Plan ja verstehen. Ich kenne jetzt nicht jeden Vertrag von diesen 50 Spielern, die sie gesigned haben, im Detail, aber ich würde die ganze Strategie verstehen, wenn sie halt langfristige Verträge vergeben würden auf irgendeinem Minimum, ne? Also wenn sie gucken wollen, wer ist unser Hidden Gem, den wir halt lange an die Franchise binden, wer ist unser Philipp Lindsay, unser James Robinson, um mal bei den Running Backs jetzt zu bleiben. Es gibt ja natürlich noch auf anderen Positionen genug andere Beispiele. Aber die geben denen ja nur allen einen Jahresverträge und so, das verstehe ich halt überhaupt nicht. Also alles, was sie machen, macht für mich überhaupt keinen Sinn.
Naja, ich meine nur, also es kann ja auch sein, dass die Colts Aaron Jones verpflichtet hätten oder Philipp Lindsay geholt hätten, weißt du? Aber so Marlon Mack ist halt keine Gefahr und von daher ist es halt super für Jonathan Taylor.
Ja, ich wollte nur mal kurz wieder ein bisschen haten, genau. Damit Talca mir morgen schreiben kann, Junge, was redest du eigentlich für einen Code?
Ist der noch Texans-Fan, ja? Respekt dafür.
Ja, heimlich, also er gehört auch zu den Chargers-Fanboys natürlich.
Okay, ja, okay. Verständlicherweise.
Den Hype, den wir gestartet haben, geil, oder? Also alle springen drauf auf.
Zu Recht.
Ja, zu Recht. Und so, wo bin ich stehen geblieben? Oh wei, ja, ist das eine News wert? Die Giants holen Devontae Booker mit Saquon Barkley in der Hinterhand. Also ich würde direkt zum nächsten Signing gehen, falls du mir nichts anderes sagst. Das ist ja noch ein bescheuerteres Signing. Da verstehe ich den Spieler auch wieder nicht. Also gut, das ist so ein bisschen die Sven Ulreich-Taktik, ne? Einfach irgendwie 12 Millionen kassieren und auf der Bank sitzen und ja, läuft. Jamal Williams geht zu den Lions, die DeAndre Swift haben und die ja eigentlich jetzt nicht so viel Hilfe auf Running Back brauchen, aber was glaubst du? Also Jamal Williams Fantasy Value ist für mich nicht vorhanden.
Ich denke, es wird halt so wie bei den Packers auch sein, ne? Dass er halt zumindest mal ein guter Backup sein wird, wenn der Leadback ausfällt, dass er da auf jeden Fall schon mal in die Rolle steppen kann und auf jeden Fall gut produzieren wird. Und ja, in PPR könnte man den Desperate Wise auch auf die Flex packen, wenn man da schwierige Optionen hat. Weil er ist ein capable Running Back, ne? Der hat die letzten 4 Jahre in Green Bay ordentlich produziert, hat gute Hände, ist jetzt kein Speedster oder so, aber der ist auch schwer zu tackeln, ist ein guter Running Back. Ich finde die Edition an sich ganz gut, wenn man jetzt nicht die Lions wäre. Wenn man jetzt ein gutes NFL-Team wäre, mit ordentlicher Ambition, dann würde ich das mehr verstehen, weil Jamal Williams für mich ein guter Running Back ist. Aber es macht schon auch was mit Swift, ne? Also Swift war vorher für mich ein Top-10-Running Back auf jeden Fall in Dynasty. So mit der Edition von Jamal Williams, der sicherlich auch seine 30% Shares bekommt, so kriegt er einen leichten Bump nach unten für mich, Swift. Aber ist natürlich immer noch der klare Leadback. Aber Jamal Williams ist mehr ein Threat als jetzt ein Carlos Hyde.
Ja, ich war ja auch immer großer Jamal Williams-Fan, aber ich glaube tatsächlich nicht dran, dass er da so viel eingreifen wird. Aber ja, wir werden auf jeden Fall sehen. Ja, jetzt kommen wir zu einem Signing. Ich hatte ja gehofft, er geht zu den Cardinals oder vielleicht auch zu den Seahawks. Aber wo ist er gelandet? Ich weiß nicht, ob er keinen Markt hatte oder was auch immer. Auf jeden Fall geht Philip Lindsay zu den Houston Texans. Ich will jetzt nicht wieder eskalieren, weil ich muss direkt mal sagen, Philip Lindsay ist für mich eines meiner absoluten Favorite Late Round Targets in Dynasty Startup Drafts und wahrscheinlich auch noch im August in Redraft Drafts. Weil man muss sich nur mal vor Augen führen, die Run Grades von PFF zum Beispiel, der Jahre 2018, 19 und 20, ich weiß gar nicht, wie viele Spiele 2018 DJ überhaupt gemacht hat, müsste ich jetzt nochmal gucken, aber ist ja auch egal, Run Grades sind unabhängig davon. Da hatte Lindsay 85, 79, 78 und DJ 64, 69, 73. Im Receiving sieht das natürlich ein bisschen anders aus. Da ist, obwohl, das 2018 Philip Lindsay sogar besser gewesen, aber in den anderen Jahren hat DJ ihn natürlich klar abgehängt. Deswegen weiß ich nicht, also Philip Lindsay ist für mich so der Typ, ich weiß auch nicht, was sie mit David Johnson noch machen werden, ob sie ihn vielleicht sogar cutten, weil, sind wir mal ehrlich, ne, dieses Jahr passiert sowieso nichts mit den Texans. Also, warum nicht irgendwie das Deadcap mitnehmen und Philip Lindsay hat auch nur einen Einjahresvertrag, deswegen keine Ahnung, auf jeden Fall. Was ich sagen will, ist, es könnte sein, dass Philip Lindsay tatsächlich da in Houston der Leadback sein wird, zumindest der Lead Running Back. Und das wäre dann eben so ein bisschen die Carlos Hyde-Rolle, die er bei den Texans schon mal so hatte. Ne? Also für mich ist das schon interessant, so ein Late-Round-Target, wo ich nichts investiere, aber viel bekommen könnte.
Die Frage ist halt, wie viel Upside hat der hinter dieser O-Line und
ja, in dieser minimal.
Brauchen
wir gar nicht drüber streiten, ja.
Und in dieser Offense halt, ne? Das ist halt die Frage, für mich ohne Zweifel der beste Running Back, der gerade da ist. Also für Leute, die es nicht wissen, Mark Ingram ist ja auch bei den Texans.
Ja, ja, ja.
David Johnson und Philip Lindsay, das ist das dreiköpfige Monster da im Backfield. Für mich ist Lindsay da der klar beste Running Back und er ist wahrscheinlich zu den Texans gegangen, weil er einfach das erste Angebot direkt angenommen hat, schätze ich mal. Ne? Also war wahrscheinlich froh, dass irgendjemand geboten hat und dann hat er direkt zugeschlagen, schätze ich mal. Ich weiß nicht, wie der Markt da ist für so einen Philip Lindsay. Wie gesagt, leider leben wir in so einer Welt, wo halt Draftstock und so Value hat, ne? Ohne Frage, oder? Also ich meine, Melvin Gordon hat letztes Jahr noch einen guten Vertrag bekommen. Apropos Melvin Gordon, was macht das eigentlich mit Melvin Gordon? Lindsay entlassen, die haben Mike Boone jetzt dazugeholt. Wo siehst du Melvin Gordon jetzt in Redraft vor allem auch?
Ja, die Broncos sind quasi ein Quarterback davon entfernt, richtig gut zu sein, ne?
Ja, die haben krasse Investitionen gemacht, ja.
Wenn Drew Lock da irgendwie ein bisschen was reißen kann dieses Jahr oder wenn sie vielleicht sogar hochtraden für einen Quarterback, das ist ja auch möglich, dann glaube ich, wird das ein richtig geiles Team und dann Melvin Gordon ist Sky natürlich the limit, ne? Also in einer richtig guten Offense als guter Running Back ja auch, der letztes Jahr wieder war.
Ja, spannend. Hey, geil, man. Love it.
ja, Ja, das ist spannend. Schön. Also Melvin Gordon könnte seinen zweiten Frühling oder wie sagt man haben?
Könnte, ja. Ja. Also ich denke auch, der ist der ganz klare Leadback, der sollte seine 20 Touches pro Spiel bekommen. Also Mike Boone wird auch wahrscheinlich seine Touches bekommen, vielleicht 5 bis 7, 5 bis 10 maximal. Aber Melvin Gordon ist da der klare Leadback und ich bin super gespannt, wie da die ganze Offense funktioniert. Und echt, wenn die einen Quarterback holen sollten, der mehr Upside bringt als Drew Lock, das wäre auf jeden Fall super, super geil. In Dynasty natürlich schwer zu beurteilen mit Melvin Gordon, weil er natürlich jetzt auch ein gewisses Alter schon erreicht hat. Ja. Deswegen ist das immer so ein bisschen schwieriger in Dynasty zu evaluieren. Der ist jetzt knapp 28 Jahre alt, aber könnte so ein Puzzlestück sein, ne? Also für so ein Team.
Für dieses Jahr, genau.
Ja, könnte ein Puzzlestück zur Championship sein. Ne? Also wenn jetzt ein Team kurz vorm, ja, vielleicht ein Running Back entfernt ist von der Championship, dann ist für mich Melvin Gordon ein Spieler, den ich kaufen würde von Ownern.
Ja, so ist es, auf jeden Fall. Dem kann ich beipflichten. Ja, Chris Carson bleibt...
Gut, dass ich Melvin Gordon in zwei Dynasty liegen habe.
Ja, also, da sieht man direkt, wer Ahnung hat.
Ja.
Aber du hättest auch lieber James Robinson.
Ich bin so froh, dass er wieder lebt. Ich bin so froh.
Du hättest lieber James Robinson, habe ich gelesen.
Ja. Du nicht?
Ja, vollkommen zu Recht, natürlich. Ja, ja, klar. Ich habe natürlich für James Robinson gestimmt. Alleine wegen des Namens wegen, habe ich ja gesagt. Also.
Ja. Ja, die ich habe für alle, die es nicht wissen, ich habe auf Twitter eine Umfrage gemacht, wen man lieber hätte, Chris Carson, Melvin Gordon oder James Robinson, und James Robinson hat, glaube ich, mit 70% gewonnen, also klare Tendenz dafür James Robinson und ja, eine gute Entscheidung von den ganzen Usern.
Ja, über 300 oder so, du bist richtig berühmt, Raphael. Also, ja. Das war schon gut.
War eine wichtige Frage, das hat die Leute beschäftigt, ne?
Ja, ich muss mal was zu Superflex fragen, glaube ich. Ich hatte heute eine Fabian Sommer und ich, wir haben uns quasi heute virtuell im Boxring gegenüber gestanden, nach der Frage zu Superflex. Und ich glaube, das könnten wir beide auch genauso. Wir könnten, glaube ich, eine Stunde darüber diskutieren, wie gut oder schlecht das Superflex-Format ist. Da muss ich auch nochmal eine Twitter-Umfrage starten, glaube ich.
Also, würde ich gar nicht so viel diskutieren mit dir, weil ich würde einfach sagen, das macht mir am meisten Spaß. I don't care,
ob das sinnvoll ist
oder ob das den Quarterback höher bewertet. Ich gebe dir recht, dass es eigentlich nur dazu führt, dass der Need höher ist, einen Quarterback zu draften. Da hast du einen guten Punkt und das ist auch vollkommen richtig. Nur mir macht es am meisten Spaß und da hört die Diskussion dann auf.
Deshalb liebe ich dich, Raphael. aber so ein richtig, so ein virtuelles, ich muss ja auf meine Sprache aufpassen, so ein virtueller Boxkampf war schon schön, muss ich sagen. Also,
ja, ich
habe Spaß gemacht.
Man muss aber natürlich auch einsehen, wenn man verliert oder so. Ne? Wer hat gewonnen oder wer hat verloren?
Keiner, glaube ich. Also im Endeffekt war es Lirum Larum, so ein bisschen. Also ja, es hat keiner gewonnen, keiner verloren. Aber dein Take fand ich, der hat mein Herz erwärmt, den finde ich schön. Macht das, was euch Spaß macht und dementsprechend, ich werde trotzdem eine Umfrage starten. Und mich natürlich dafür feiern, wenn, naja, ich glaube, Superflex wird gewinnen, weil ich glaube tatsächlich, die Twitter-Community oder die Community, die im Social Media aktiv ist, die spielen viel Superflex.
Ja, also ich hab das ja vor 2 Jahren eine
Umfrage machen könnte.
Ich habe das ja echt auch viel beworben. Und seitdem wir Upside haben oder Upside führen wir beide, sind die Ligen, glaube ich, sehr stark in die Höhe gegangen. Ich glaube, sehr, sehr viele spielen Superflex, weil es einfach mega viel Bock macht.
Ich muss unbedingt mal eine kleine Folge zu Analytics Scoring machen. Das war nämlich mein Argument gegen Fabian. Aber ja, seid gespannt. Kommt nach meinem FIFA-Artikel irgendwann 2025. Wird aber geil.
Und wird auf jeden Fall geil, ja.
Ja, wo sind wir stehen geblieben? Ich glaube bei Chris Carson, der zu Seattle zurückkehrt. Jo, nichts passiert. Also,
ey, so langweilig, ne? Ich hab's auf Twitter direkt gepostet. So langweilig, ich bin so enttäuscht. Wirklich, also ich bin nicht sauer, ich bin enttäuscht, wirklich. Also ich hätte so gerne Action gesehen, ne? Irgendwie Carson zu den Cardinals, Fournette zu den Seahawks, richtig Twitter-Welt in Flammen und dann, weißt du, es wäre so lustig gewesen, es wäre so Entertainment gewesen und ja, er geht einfach wieder zurück zu den Seahawks. Ich dachte, ich gucke nicht richtig, ne? Ich meine, aus Fantasy-Sicht natürlich perfekt für Carson, ne? Run-Heavy-Team. Carroll sagt ja auch schon, dass sie mehr zum Laufspiel zurückkehren wollen. Die waren mit 25,7 Run-Plays pro Spiel 2020 auf Platz 17 nur, in Anführungszeichen. Nur, das wird wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr. Sie mögen Carson, sie haben ihn zurückgeholt und ja, das wird eine gute Saison für Chris Carson, wenn er sich nicht wieder verletzt, mit sehr, sehr vielen Carries und das war Fantasy-wise, das ist natürlich super, aber so Real Life war er wirklich enttäuscht. Ey.
Du hast alles gesagt, Raphael. Und jetzt kommt er, jetzt geht's los. Der letzte Running Back des heutigen Abends, beziehungsweise morgens, mittags, wann auch immer man uns hört. Wir nehmen Montagabend auf. Ja, Kenyon Drake, Raphael, geht nach Oakland. Und Oakland.
Ich habe letztens eine Doku über Oakland gesehen, ne? Ey, was ist das für eine abgefuckte Stadt? Also, es ist wirklich, das ist wirklich crazy. Und dass dann da die beiden Franchises weggehen, also die Warriors und die Raiders, ey, das ist echt scheiße. Also,
abgefuckt im Sinne von geil oder was?
Also, ja, nee, abgefuckt im Sinne von dirty.
Ja, okay, weil ich war nämlich gerade schon ein bisschen verwirrt. Ich bin da nämlich durchgefahren, als ich aus San Francisco raus bin. Fand es da jetzt nicht so geil. Aber kann das schon verstehen, wenn man davon weg will. Aber Canyon Drake geht ja auch nicht nach Oakland, sondern Canyon Drake geht nach Las Vegas.
Genau.
Jo, wahrscheinlich wegen den Pokerclubs da. Keine Ahnung. Also erstmal, was will Canyon Drake in Oakland, wo er weiß, da ist Josh Jacobs und...
Ey, du hast das Beste vergessen. Ja. 11 Millionen garantiert.
Ja. Es gibt da eine richtig geile Stat zu, die habe ich mir leider nicht aufgeschrieben, aber die habe ich noch im Kopf. Wie gut die Running Backs von Las Vegas ohne Josh Jacobs waren und wie gut mit Josh Jacobs. Und da sieht man halt keinen Unterschied.
Okay.
Also deswegen, ich glaube, es ist sehr schwierig tatsächlich, jetzt das Ganze zu beurteilen, weil ich glaube schon, dass Canyon Drake da in jetzt steht hier mal Oakland, ich muss das unbedingt mal löschen und ersetzen, sonst will ich die ganze Zeit Oakland sagen. Ich glaube schon, dass Canyon Drake da tatsächlich Value haben kann.
Echt?
Aber was für Value wird das? Also die Upside ist halt komplett limitiert, weil ich nicht glaube, dass sie auf den, was war Josh Jacobs? Das war ein First Rounder, ne?
Ja.
Ich glaube, es war ein First Rounder, ja.
Der letzte, glaube ich, oder? Weiß nicht, der letzte First Round Running? Nee, Clyde war ja auch, nee. Sorry. Aber ich glaube, der war Pick 27 oder so, irgendwie sowas.
Ja, auf jeden Fall glaube ich nicht, dass sie den irgendwie auf die Bank setzen oder so. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass irgendwie 60-40, vielleicht sogar 50-50 wird oder so. Aber sie werden Josh Jacobs nicht auf die Bank setzen und für 11 Millionen garantiert werden sie auch Canyon Drake nicht komplett auf die Bank setzen. Das heißt, das Backfield in Las Vegas ist kompletter Kot. Und jetzt frage ich dich, Raphael, wer hat beide Running Backs in unserer Dynasty League?
Ja, du. Und du hast noch Hunter Henry, das ist richtig. Also die Free Agency bei dir läuft richtig gut.
Ja.
Aber immerhin hast du noch AJ Green. Aber was ich noch sagen will zu dem Backfield ist, guck mal, du hast mit Jalen Richard einen Receiving Back, der durchaus ordentlich ist. Ne? Also ist jetzt nicht High Class oder so, aber wirklich einer, wo du sagst, okay, den kann man auf jeden Fall mal beiwerfen. Ne? Hat sichere Hände, ist ein guter Receiving Back. Dann hast du mit Jacobs, meiner Meinung nach, du hast jetzt zwar gesagt, okay, macht keinen Unterschied, wer da läuft, aber Jacobs ist schon für mich ein guter Running Back. Und dann hast du jetzt halt Canyon Drake, der halt, also ich weiß nicht, wo Drake da spielen soll. Das macht halt null Sinn, ne? Also der ist ja, der ist weder im Receiving Game eine bessere Option als Jalen Richard, noch im Running Game eine bessere Option als Jacobs. Also was machst du mit Canyon Drake? Das macht vorn und hinten keinen Sinn. Wir haben da jetzt ein zerrüttetes Backfield. Canyon Drake und Jacobs haben halt ordentlich an Value verloren in der Dynasty. Ordentlich an Value verloren. Und ich will beide nicht in meinem Team haben.
Ja. Dem ist nichts hinzuzufügen, Raphael. Also es tut mir leid für mich und es tut mir leid für alle Josh Jacobs und Canyon Drake Owner, aber ja, so ist es halt. Ich habe wirklich keine Ahnung, was die Las Vegas Raiders da vorhaben. Ich weiß nicht.
Ja, vor allem haben die auch keine O-Line mehr, ne? Die haben massives Downgrade auf O-Line hinnehmen müssen in der ganzen Free Agency und holen sich dann einen Running Back dazu. Ich habe auch so eine Fotomontage gesehen, irgendwie da stand dann, ich weiß nicht, ob da noch ein Left Guard oder so war, weiß ich gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall stand da Derek Carr und halt Canyon Drake und Josh Jacobs, also beide nebeneinander. Und das war dann so ein aufgemalter Spielzug, weißt du?
Ja. Richtig gut. Ja, das passt auf jeden Fall. Ja, den Center haben wir ja verpflichtet. Das, genau,
Rodney Hudson.
Weiß ich noch nicht. Mal gucken. Mal sehen. Wir werden sehen. Was machen wir in Dynasty mit denen? Also, keine Ahnung. Soll ich sie halten? Ich kann sie nicht verkaufen, deswegen halte ich sie. Weil, was soll ich machen? Also, ich muss sie halten. Und jeder, der das gleiche Problem wie ich hatte, muss er halten.
Ja, verkaufen kannst du die wirklich nicht. Das ist, also, ja. Immerhin hast du den Backup von Jacobs.
Ja. Also, wenn. Einfach hoffen.
Kannst du hoffen, dass er sich einer verletzt.
Darf man nicht. Aber ja, hoffen, dass er einer verletzt. Genau, ja, so ist es.
Ja. High-End Backup, Canyon Drake.
Ja, ich würde sagen, High-End Backup, Josh Jacobs. Nein,
glaube ich. Auf gar keinen Fall. Keinen Fall. Drake war wirklich unterirdisch schlecht. Ich hatte den ja in mehreren Ligen und habe irgendwie immer gehofft, dass er irgendwie in die Endzone fällt. Ist auch ein paar Mal in die Endzone gefallen, Gott sei Dank. Aber der war so schlecht, einfach nur schlecht.
Ja, lass uns weitermachen mit den Wide Receivern. Wir haben einen Knaller zum Start und ich sag euch, wir bauen die Spannung natürlich auf. Ihr müsst bis zum Ende dabei bleiben. Die ganz großen Knaller, die kommen zum Ende. Ja. Aber ein Knaller zum Start, wo ich wieder komplett, ich habe hier so ein Dachfenster zum Glück. Ich glaube, wenn ich nicht dieses Dachfenster hätte, dann wäre ich da schon ein paar Mal rausgesprungen. Also so eine Schräge, ne?
Ich glaube, du passt da durch.
Ja, ich passe da, also nee, das ist groß, aber es ist halt nur so eine Schräge. Das muss man so hochklappen und aufklappen. Okay. Also wenn ich eine gerade Wand hätte, dann wäre vorbei.
So beim Hochklettern würdest du wieder umdrehen wahrscheinlich, ne?
Ja, ja, genau. Ich muss das erst aufmachen, so bum, bum, bum und dann hochdrücken und oh, so ein Scheiß. Nee, nee. Also gut, wie dem auch sei. Auf jeden Fall, Juju Smith-Schuster is returning to the Pittsburgh Steelers per Leak Source. Also mittlerweile ist es auch bestätigt. Was soll ich dazu sagen, ne? An und für sich erstmal gar nicht so schlecht. Juju geht zurück zu den Steelers. Die Steelers, die sowieso irgendwie so mittelmäßiger Code sind, weil Big Ben kommt zurück mit seinem Nudelarm und dann gibt's halt noch Deontay Johnson und Chase Claypool und James Washington ist auch noch da sogar. Und das Schlimme da, also das wär noch alles okay, ne? Würde ich noch sagen, geil, Juju, okay, ist cool. Aber das Problem an der Sache ist, er hatte ein Angebot von Kansas City, was hat er nicht sogar mehr da? Hätte der nicht sogar mehr verdient? Auf jeden Fall was gleichwertig, mindestens gleichwertig war. Und noch eins von Baltimore. Klar, Divisionsrivale und so würde ich jetzt auch nicht, wenn ich Pittsburgh geil finde, würde ich auch nicht dahin gehen. Aber von Kansas City. Und jetzt versetze ich mal in Juju Smith-Schusters Lage. Also der Schlauste war er eh noch nie so ganz, aber versetze ich mal in seine Lage. Du hast zwei beschissene Jahre gehabt, nachdem dir gesagt wurde, geil, AJ Brown ist weg, du wirst der Wide Receiver 1, du eskalierst komplett, du hast so ein Talent, du bist Top 5 Wide Receiver in der NFL.
Antonio.
Jo, in den zwei Jahren hast du halt nichts gezeigt, also gar nichts. Und könntest dann einen Job in der besten Offensive der Liga annehmen, wo vor dir sind Travis Kelce und Tyreek Hill, wo du noch nicht mal was Besonderes zeigen musst, sondern einfach nur da sein musst, um Bälle zu fangen und über dich redet auch keiner, wenn du mal einen Ball droppst oder so. Also er würde garantiert gut aufblühen, davon profitieren und danach, glaube ich, nochmal einen großen Vertrag erhalten. Gut, es ist immer schwierig, so persönliche Entscheidungen zu beurteilen, weil er ist ja anscheinend sehr verbunden mit Pittsburgh und findet Pittsburgh sehr geil, aber ich weiß, also ich finde es scheiße für ihn und scheiße für Fantasy sowieso.
Also ich muss wirklich sagen, ich bin super sympathisch, dass er zu den Pittsburgh Steelers zurückgeht. Also weswegen ich ja aufgehört habe, Fußball zu gucken, war ja, als Neymar zu Paris gegangen ist. Da habe ich die Welt nicht mehr verstanden, habe ich aufgehört zu gucken. Ich finde das ist eine geile Aktion, ja, dass du sagst, okay, ich gehe erstens nicht zu den Ravens, was natürlich auch für ihn nicht so gut gewesen wäre wahrscheinlich aus Quarterback-Sicht oder aus Target-Sicht und aus Volume-Sicht und aus Weiterentwicklungssicht. Aber dass er sagt, ich gehe nicht zu den Chiefs, finde ich eigentlich voll korrekt von ihm. Es ist natürlich Fantasy-wise, macht es ihn natürlich nicht besser, ne? Also wir haben mit Deontay Johnson, der ist die klare Eins, der hat letztes Jahr 144 Targets, die sechs meisten unter allen Wide Receivers, der muss nur ein bisschen seine Drop-Probleme in den Griff bekommen und dann, der ist die klare Eins, brauchen wir nicht drüber reden. Chase Claypool ist halt ein Big-Time-Outside-Wide Receiver, der den nächsten Schritt machen kann, ich gehe davon aus, dass er den nächsten Schritt auch macht. Und Juju ist halt die Drei, ist ein Only-Slot-Guy. Der war ja sowas wie ein Dump auf Wide Receiver letztes Jahr.
Ein ja, A-Dot sein von A-Dot, das war, ja, 5, du, okay, du sagst es schon, Entschuldigung, ja.
Genau, A-Dot von 5,8, das ist der Wide Receiver 106, also wirklich extrem schlecht. Yards per Reception 8,6, Wide Receiver 104, Yards per Target, Wide Receiver 96, Yard per Route Run, Wide Receiver 82. Und das sind selbst für Slot-Wide Receiver, ist das nicht viel, ne? Das ist wirklich, wirklich sehr, sehr schlecht. Aber durch seine vielen Receptions hat er halt immer noch Value, ne? Und man muss natürlich auch sagen, in der Red Zone wurde er auch oft angeworfen. Der hatte 15 Receptions, das ist der viertbeste Wert unter allen Wide Receivers, hatte 9 Touchdowns. Da hat er ein bisschen seinen Wert noch gehabt. Also auf der einen Seite durch seine ganzen Receptions und auf der anderen Seite durch seinen Touchdown. Aber er ist für mich in der Wide Receiver 3 Region und ganz weit davon entfernt, Wide Receiver 2 zu sein. Sowohl in Redraft als auch in Dynasty, weil der hat zwei junge, bessere Wide Receiver neben sich, die noch einen Schritt nach vorne machen können. Und Juju wird halt, ja, er stagniert ja seit 3 Jahren. Und von daher ist das wahrscheinlich das mit das Schlechteste neben den Ravens oder neben den Giants, was Juju passieren konnte.
Das Lustige ist, dass die ADP dieser drei Wide Receiver back-to-back ist. Die sind, ich weiß nicht mehr die genaue Region, aber irgendwo in den 50ern, glaube ich, oder sogar ein bisschen höher. Also irgendwie vierte Runde oder sowas war das. Und alle back-to-back tatsächlich. Du hast gerade schon gesagt, du hättest am liebsten. Also erstmal die Frage, sind sie für dich tatsächlich alle so knapp beieinander?
Nee. Also Deontay Johnson ist für mich ganz klar vorne. Dann habe ich fünf Positionen dahinter, habe ich Chase Claypool und dann nach Claypool nochmal 12 Positionen dahinter Juju.
Ja, ich hätte Juju tatsächlich auch weit dahinter, aber...
Also nur rein auf Wide Receiver, du meinst wahrscheinlich overall, auf Wide Receiver. Ne? Das heißt overall nochmal jeweils distanzierter.
Ja. Ach krass, ja, overall hätte ich tatsächlich Deontay und Claypool gar nicht so weit voneinander weg. Juju ist tatsächlich sehr weit dahinter. Aber ich glaube, dass, du hast eben gesagt, Chase Claypool den nächsten Step und so. Ich bin ja sowieso Claypool-Believer, bin da ein bisschen biased. Deswegen, ich würde lieber, also ich hätte am liebsten von den dreien Chase Claypool und würde mit dem gehen. Aber Deontay Johnson wäre mir auch recht. Juju ist da echt der Abfall. Also ja. Der Abfall im Sinne von, da ist ein Abfall, so.
Genau, ja. Ach so, ja, du hattest es auch verstanden. Nee, Abfall als ja. Nee, genau, ja, so hattest du es auch verstanden. Aber ist ein eigentlich Gap, ganz so. Gutes Wortspiel, kann man schon, ist eigentlich ganz gut. Weil ich habe oft gelesen irgendwie, dass das Fantasy-wise gut ist für ihn und hin und her und ich finde ich gar nicht. Also ist für mich
ein Wortspiel. Ich glaube, bei Entschuldigung, ich glaube, bei Kansas City hätte er mehr Fantasy-Punkte gemacht als bei den Steelers.
Ja.
Man muss sich aber natürlich auch fragen, was haben die Kansas City, was Wide Receiver scheinbar nicht wollen? Weil es gibt noch einen Wide Receiver, der ein Angebot von Kansas City ausgeschlagen hat und das ist Josh Reynolds, der ist zu den Titans gegangen und wird da wahrscheinlich Wide Receiver 2, oder?
Ja, wird Wide Receiver 2. Fantasy-wise, ja, natürlich wird er hier und da Touchdown machen, hier und da vielleicht mal 20 Punkte auflegen und so, ne, klar. Aber den wirst du halt kaum aufstellen können auf Weekly Basis. Also von daher, ja, ist gut für Van Jefferson auf jeden Fall.
Ja, das habe ich mich heute auch echt lange gefragt. Ist das tatsächlich, also ich war ja lange Zeit Van Jefferson, ich habe ja Van Jefferson vor 5, 6 Folgen, was weiß ich, habe ich gesagt, den müsst ihr kaufen. Jo, jetzt kommen wir, also ich bleib noch, sag später noch was zu Josh Reynolds, aber die Rams haben ja auch DeSean Jackson verpflichtet und es ist natürlich die Frage, DeSean Jackson hat natürlich jetzt erstmal überhaupt nichts mit dem Slot zu tun und mit Van Jefferson, aber die Frage, die sich mir stellt, ist, ob Cooper Kupp dadurch etwas mehr in den Slot rutscht und dadurch eben Van Jefferson ein bisschen limitiert ist. Jetzt könnte man natürlich anders sagen, ja, DeSean Jackson macht seine 2, 3 Spiele und dann ist er eh wieder verletzt.
Ich wollte gerade sagen, man hat das letzte Mal mehr als 4 Spiele hintereinander gemacht oder so.
Also. Okay, dann haben wir das Thema abgeschlossen, ja, okay. Also Van Jefferson immer noch, ich wusste nämlich nicht, was ich davon halten soll tatsächlich. Ich habe mich da echt lange Gedanken drüber gemacht heute.
Ja, und zu welchem Entschluss bist du gekommen?
Bin zu keinem Entschluss gekommen.
Langes Überlegen, aber kein.
Also ich finde, ich habe auf jeden Fall richtig Bock auf Stafford mit DeSean Jackson. Das bleibt auf jeden Fall, also mit einem fitten DeSean Jackson.
Ja, das ist halt die Frage. Der wird wahrscheinlich 35 zum Start der Saison, hat die letzten 2 Jahre 8 Spiele gemacht.
Ja, das ist echt das Problem. Aber Josh Reynolds, ja, also war bei den Rams ja tatsächlich auch Fantasy-relevant. Das vergisst man ja oft. Also Fantasy-relevant im Sinne von Flex-Position, ne? Aber hat da echt eine gute, solide Leistung gebracht. Und ja, mal sehen, was er bei den Titans macht. Also die haben jetzt AJ Brown, Josh Reynolds und Anthony Firkser. Und mehr ist da halt auch nicht an Receivern irgendwie für mich. Ne? Deswegen, ich finde es sehr spannend tatsächlich.
Also der hat 3 Spiele gemacht, wo der mehr als 10 Fantasy-Punkte gemacht hat. Also ich fand jetzt nicht, dass er irgendwie Fantasy-relevant ist. Und natürlich, wenn er jetzt pro Spiel 10 Targets bekommt, weil halt nichts anderes da ist, außer AJ Brown und Jonnu Smith ist ja auch weg, obwohl die haben ja mit Firkser verlängert. Kann natürlich sein, dass der vielleicht ein bisschen Relevanz genießt, aber ja, die werden da bestimmt irgendwas machen noch. Also die können ja nicht mit so einem Team jetzt, weiß ich nicht, die müssen da irgendwas machen. Also sind wahrscheinlich momentan die größten Verlierer der Free Agency, die Titans, und die müssen irgendwas machen. Das kann ja nicht sein, dass du 2 Playmaker verlierst und nichts dafür machst.
Ja, das stimmt natürlich, ja. T.Y. Hilton Option, der ist immer noch auf dem Markt, ne?
Ja.
Vielleicht auch für die Kansas City Chiefs, die ja sonst keiner beehren will. Aber gut, wir kommen zu den Patriots. Die haben neben Jonnu Smith und neben Hunter Henry nämlich noch 2 Wide Receiver gesigned. Und der erste ist Kendrick Bourne für 3 Jahre 22 Millionen. Und Oh, komm, sag erst was zu Kendrick Bourne, bevor ich hier eskalieren muss.
Ja, was soll ich sagen? Der ist maximal irgendwie ein Red Zone Target, ein End Zone Target und das war's.
Ja, okay, muss man nichts zu sagen. Sehr gut, dann kann ich direkt zu Nelson Agholor kommen. Nelson Agholor hat bei den Patriots unterschrieben für, du hast es eben noch gesagt. Was waren es nochmal? Hast du es gesagt? 12 Millionen oder so. Auch richtig viel. Und da frage ich mich erst, warum? Also, weil man, Nelson Agholor war tatsächlich das erste Wide Receiver Signing und man hat danach gesehen, was dieser Wide Receiver Markt so hergibt, ne? Und dieser Wide Receiver Markt, der war überhaupt nicht da. Also, die Wide Receiver hatten keinen Markt an Teams. Das heißt, Nelson Agholor hatte wahrscheinlich überhaupt kein anderes Team in petto, sondern Bill Belichick hat einfach gesagt, komm, wir scheißen dich mit Geld zu. Ja. Sei unser Wide Receiver und, nee. Und dann gab's so ein schönes Highlight, also in Anführungsstrichen Highlight Tape mit jedem Drop von Nelson Agholor in seinem letzten Jahr bei den Las Vegas Raiders. Das war schon echt ugly, muss man sagen. Also Stonehand Nelson ist auf jeden Fall zurück. Ist auch lustig, weil JJ Nelson war genauso Stonehand. Aber ja, Nelson Agholor, lasst bitte die Finger davon. Dann sind wir bei den Jaguars und die haben Philip Dorsett gesigned. Und das gibt mir überhaupt gar nichts, deswegen würde ich direkt weitermachen.
ja, oder? Ja, ja, safe.
Also wir wollen ja wirklich jede News hier besprechen. Das ist ja das Wichtige für euch auch. Wenn ihr jetzt sagt, hey, Philip Dorsett, der war doch super geil da irgendwo, wo er mal war, dann ja, warum nicht? Ne? Also bei den Jaguars, ne, da ist. Von den Jaguars bin ich auch ein bisschen enttäuscht, dass sie in der Free Agency halt tatsächlich gar nichts gemacht haben. Gefühlt zumindest. Also bei ihrem Capspace, den sie da haben. Aber gut, machen wir weiter.
Stimmt ja nicht so ganz, ne? Marvin Jones haben sie auch noch geholt.
Ja, stimmt, den haben wir später noch, ne? Dann machen wir den doch jetzt direkt, ja. Marvin Jones, also ein guter Komplementär halt zu DJ Chark.
Ja.
Aber ist halt auch in die Jahre gekommen, war jetzt die letzten Jahre noch echt gut, muss man sagen. Also besser, als ich erwartet habe, auch 2020. Aber glaubst du, der hat tatsächlich noch viel im Tank für Trevor Lawrence?
Ich denke, er ist eine gute Option für Trevor Lawrence, doch. Ich glaube, alle profitieren davon. Ich glaube, DJ Chark profitiert davon. Ich glaube, Laviska Shenault profitiert davon, weil Marvin Jones halt ein guter Wide Receiver 2 ist und nicht mehr. Der wird da nicht für viel Gefahr sorgen. Ich glaube, das tut weder Chark noch Laviska Shenault weh, aber macht die Offense insgesamt, glaube ich, besser, wenn die da halt noch eine gute Nummer 2 haben. Aber ja, fantasy-wise passt, ja. Werde ich wahrscheinlich keine Shares von Marvin Jones haben.
Genau, das passt. Yo, dann haben wir die Jets und in der Salary Cap League habe ich Corey Davis und hatte gehofft, ihm einen echt geilen Vertrag geben zu können über 5 Jahre oder so bei einem richtig geilen Team.
Ja. Ja, okay.
Halt auch bei einem richtig geilen Team. Also ja. Corey Davis geht zu den Jets und man muss ja abwarten. Wenn die Jets jetzt doch sich dazu entscheiden, einen Quarterback zu draften, was ich ihnen empfehlen würde, dann bleibt abzuwarten, weil er hat einen 3-Jahres-Vertrag bei den Jets unterschrieben und ich habe ihn jetzt in der Salary Cap League für 4 Jahre verlängert, also extra 1 Jahr länger, weil ich hoffe, Corey Davis kommt, enttäuscht mich nicht. Aber ja, ich weiß nicht. Also wenn sie an Sam Darnold festhalten, dann ist Corey Davis halt im Arsch. Ja. Und wenn nicht, dann könnte das vielleicht was geben. Also ich glaube tatsächlich, Denzel Mims wird dann der Wide Receiver 1 werden auf lange Sicht. Dann haben sie noch Jamison Crowder im Slot. Und Corey Davis führt seine Rolle, denke ich, wie bisher sofort.
Ich weiß nicht, ob sie das auch so sehen, dass Mims da die 1 ist. Ich glaube nämlich, dass das Fatale an dem Signing ist, dass dass Corey Davis als 1 verpflichtet wird. Ich glaube nämlich, dass er die Nummer 1 sein wird. Und ich glaube, das tut ihm nicht gut. Ich glaube, er ist besser, wenn er einen Alpha neben sich hat, wie ein McLaurin zum Beispiel oder wie ein Golladay zum Beispiel oder wie ein AJ Brown zum Beispiel. Ist halt für sein ganzes Spiel besser. Ich glaube, so ist er der Wide Receiver 1 und das wird ihm nicht gut tun. Und ja, aber wir müssen natürlich abwarten. Ja, wenn Darnold der Quarterback ist, dann ist es nicht gut. Wenn sie einen holen und der Upside mitbringt und dann natürlich auch gut ist, ja, weiß ja auch nicht im Draft, dann könnte das wieder ein bisschen anders aussehen. Aber an sich mag ich das schon mal nicht, dass Corey Davis als 1 verpflichtet wurde.
Ja, wenn das so ist, dann ist das in der Tat so. Ich hätte ihn auch lieber als Wide Receiver 2 gesehen, was ich auch denke. Denzel Mims hat echt gute Ansätze für mich gezeigt. Also, wir werden sehen. Auf jeden Fall müssen sie einen Quarterback draften. Da sind wir uns einig und das muss passieren. Ansonsten
und das werden sie nicht tun.
Ja, wir werden sehen. Dann haben die Giants Wide Receiver John Ross verpflichtet. Ich glaube, das ist keine Meldung wert, weil wir später noch zu einem Wide Receiver kommen.
Oh yes, baby!
Deswegen machen wir weiter mit Marvin Jones, haben wir gerade schon so. Die Bills haben Emmanuel Sanders verpflichtet und die Bills gehen damit ins Rennen mit Emmanuel Sanders, Gabriel Davis und Stephon Diggs.
Und Cole Beasley.
Ja, ach genau, und Cole Beasley im Slot, genau. Ja, ich weiß nicht. Cole Beasley, Sanders, also, boah, weiß nicht, ich hab da, weiß nicht.
Es ist, wenn du mich fragst, ist das gut für Gabriel Davis? Ich glaube, John Brown ist eine viel größere Konkurrenz für Gabriel Davis. Ich glaube, Emmanuel Sanders ist nicht mehr auf dem Level von dem John Brown. Und der ist ja offensichtlich der John Brown-Ersatz, ja, weil John Brown wurde ja entlassen. Und ich glaube, das ist ein gutes Signing für Gabriel Davis, dass er mehr Playing Time bekommt als noch mit John Brown, weil Sanders nicht auf dem Level ist.
Ja, so hätte ich es tatsächlich auch gesehen. Ich glaube, das ist so ein bisschen, ja, ich will nicht Death Signing sagen, weil ich glaube schon, dass Emmanuel Sanders da
Spielzeit sehen wird. Das ist zu respektlos, ja.
Genau, aber genauso wie du es gesagt hast, ich glaube auch, dass es eher gut für Gabriel Davis ist. Und ja, freut mich. Dann John Brown von den Buffalo Bills weg und zu den Raiders. Und das ist so ein bisschen der Nelson Aguilar-Ersatz natürlich. John Brown als Deep Threat dann im Endeffekt für Derek Carr. Ja. Mhm. Das Problem, was ich halt habe, ist, dass bei den Raiders sich so kein Wide Receiver wirklich rauskristallisiert hat. Weder Henry Rux noch Bryan Edwards, der auch ein paar Spiele gemacht hat, trotz Verletzung. Da war der Beste tatsächlich noch, so leid es mir tut, Nelson Aguilar. Ne? Mhm. Und deswegen John Brown ist ja seit 10 Jahren schon Sleeper des Jahres, aber er könnte tatsächlich ein Sleeper sein.
Könnte ein sneaky Late-Round-Wide-Receiver sein, ja, finde ich auch. Also, Tyrell Williams, gut, hat letztes Jahr eh nicht gespielt, aber ist jetzt weg, Nelson Aguilar ist weg. Und vergessen wir nicht, ne, Aguilar war Wide-Receiver 30 overall, ne, mit 839 Yards und 8 Touchdowns. Also, wenn er die auflegt, John Brown, dann ist er, weil er eben auch ein besserer Receiver ist als Nelson Aguilar, ist er ein sneaky Late-Round-Wide-Receiver und den würde ich jetzt mal nicht so schnell vergessen und schon auch im Hinterkopf behalten. Ja. Und ich glaube, für Rux und Edwards ist das auch nicht schlecht, weil John Brown ist schon, ja, über Jahre ein guter Wide Receiver, ne? Und wenn er da hinkommt, der könnte die bestimmt noch ein bisschen teachen. Also ich finde, das ist ein gutes Signing von den Raiders.
Ja, definitiv. Dann haben wir, ach, das ist interessant. Alshon Jeffery wurde von den Eagles released und hat der überhaupt die letzten 2 Jahre irgendein Spiel gemacht? Ich weiß es gerade gar nicht, aber
wie viele weiß ich auch nicht, aber nicht viele. Ne?
Ich weiß gar nicht, ob die Leute, die neu mit Fantasy angefangen haben letztes Jahr, Alshon Jeffery überhaupt kennen, aber war mal ein guter Wide Receiver tatsächlich.
Ja.
Jo, und oh, ich habe ihn gar nicht verstehen. Wir müssen auf jeden Fall noch über AJ Green sprechen, Raphael.
Oh yes. Komm, gib's mir, sag mir. Was ist die Meinung? Komm, erzähl's mir. Nee, AJ Green bei den Cardinals, sag es mir.
Jetzt, da hat natürlich jeder irgendwas erwartet von mir, aber ich bin tatsächlich da sehr leidenschaftslos, weil, also ich glaube, dass AJ Green letztes Jahr sehr underperformed hat. Ich glaube, man hat ihm oft auch angesehen, dass er überhaupt keinen Bock hat irgendwie. Das fand ich sehr komisch. Ich hoffe, das bessert sich. Aber er hat auf jeden Fall underperformed.
Erinnern uns ja an seine Blocking-Fähigkeiten bei den Interceptions. null genau. Effort. Einfach genau. Gedacht, jo, also ich bin schon über 30, als ob ich ihn jetzt blocke.
Genau.
Ja, sehr gut.
Aber man sieht es beim Whopper. Er hat auch, dass er hätte Fantasy-Relevanz, wenn er Bock hätte. Jo, hat jetzt die Andrew Hopkins neben sich, die klare Nummer 1. Ich glaube, das wird ihm auch ein Stück weit gut tun. Aber er ist natürlich AJ Green, der, weiß ich nicht, irgendwie auch wieder seine 40 Jahre alt ist und letztes Jahr ein echt schlechtes Jahr hatte, davor verletzt war und dies und jenes. Also, das kann es für die Cardinals halt nicht gewesen sein. Du hast die wichtigste Position, die du besetzen musst. Viele werden jetzt sagen, von Cardinals zu hören, das ist der Cornerback. Aber ja, ich scheiß auf Cornerback, ich will die Offense besser haben. Weil die Offense gewinnt dir die Championship. So ist es nämlich. Und deshalb brauche ich einen Wide Receiver. Und du hättest halt Will Fuller haben können. Du hättest Corey Davis haben können. Du hättest, weiß ich nicht.
Ja, sehr viele.
Keine Ahnung. Selbst Marvin Jones wäre noch konstanter gewesen.
Ja.
Und jetzt holst du dir halt so ein bisschen, du gamble, was ist das deutsche Wort, du wettest so ein bisschen darauf, dass AJ Green wieder an seine alten Zeiten anknüpft und stellst sie neben die Andrew Hopkins und hast halt sonst Christian Kirk dann wahrscheinlich wieder im Slot.
Das wäre meine Frage. Kirk geht wahrscheinlich wieder in den Slot. Macht,
also ja, ja.
Gibt das ihm mehr Value in Fantasy als letztes Jahr? Ist das gut für ihn?
Ich glaube, es ist gut für ihn an sich, aber ich glaube in Fantasy, ja, nee, keine Ahnung. Was ich problematisch finde bei den Cardinals ist, dass sie auch Dan Arnold haben. Haben wir gar nicht drüber gesprochen, dem fällt mir gerade ein. Dan Arnold geht zu den Panthers, ist halt der einzige Talent da. Also könnte man schon drüber nachdenken, den irgendwann mal zu draften, aber ich würde da jetzt auch nicht zu viel machen, solange die Quarterback-Position da nicht klar ist.
Der war ja weitestgehend bei den Cardinals auch der einzige Wide Receiver, ne? Max Williams war ja sehr viel verletzt, da kam ja auch sehr wenig.
Ja.
Ne?
Ja, also du hast halt keine Tight Ends mehr, du hast nur der Andrew Hopkins auf Wide Receiver und jetzt holst du dann mit AJ Green irgendwen, also du musst halt auf den Receiver-Positionen was tun. Worauf wollte ich hinaus? Genau, Christian Kirk war die Frage. Und ich glaube schon, ja, wenn sie auf Tight End jetzt nichts mehr machen, dass Christian Kirk dann davon profitieren kann, vielleicht im Slot raus. So ein paar kurze Intermediate Routes vielleicht, ein bisschen Mesh, dies, das, könnte schon ganz gut sein, ne? Keine Ahnung. Also er wird auf jeden Fall besser letztes Jahr. Das ist schon mal außer Frage, denke ich.
Hättest du lieber Christian Kirk oder Paris Campbell?
Ja, auf jeden Fall Paris Campbell.
Okay. Lieber Christian Kirk oder Brandon Cooks?
Boah, das ist schwer. Also mit Deshaun Watson, Brandon Cooks, ne? Ansonsten glaube ich auch Brandon. Na, ja, doch, ansonsten auch Brandon Cooks. Egal. Ja. Also mit Tyrod Taylor auch Brandon Cooks, ja.
Dann habe ich noch einen. Gabriel Davis oder Christian Kirk?
Der ist fies, weil ich jetzt von meinem Josh Allen-Take abweichen müsste. Deswegen muss ich Christian Kirk nehmen.
Okay, den habe ich back-to-back, die beiden. Deswegen wollte ich den nochmal kurz machen. Aber die anderen habe ich auch klar vor ihm, ja.
Also ich hätte wahrscheinlich sogar Dimitri Fulton lieber als Christian Kirk.
Okay.
Über Kate Johnson brauchen wir ja nicht sprechen. Aber doch, sprechen wir die nächsten Wochen noch drüber.
Ja,
wo bin ich jetzt stehen geblieben?
Ist der jetzt Running Back oder Wide Receiver, Fulton? Das ist auch...
Ich glaube, er wird als Wide Receiver gelistet. Bin mir nicht sicher. Also vielleicht ist es auch der Antonio Gibson. Dann kommen wir zu den Texans, weil die haben Will Fuller gehen lassen. Und ich habe gesagt, Will Fuller wäre so ein Target gewesen, was die Cardinals durchaus hätten mal gebrauchen können. Anstelle von AJ Green, der ja auch nur verletzt ist. Und Will Fuller haben gesigned die Dolphins. Und ich finde, das ist ein ganz gutes Signing, weil Devontae Parker, Will Fuller und jetzt fehlt mir der Name.
Ja, du Preston weißt, Williams meine.
Haben die noch. Danke, Preston Williams, genau. Ich finde, das ist so ein ganz... Gut, also es ist kein outstanding Receiving Core jetzt, aber es ist, finde ich, ganz interessant. Ich finde, die passen, harmonieren gut irgendwie, finde ich.
Ja, real life gesehen natürlich genau den Receiver, den sie gebraucht haben, wo sie den Need hatten, ne? Big Time, Deep Threat. Ist ein gutes Signing. Meine erste Reaktion war, ja, ist nicht ideal, ne? Unsexy Signing aus Fantasy-Sicht. Weil von Deshaun Watson zu Tua ist auf jeden Fall mal ein Downgrade. Und die Dolphins sind halt keine explosive Offense, ne? Was sich natürlich mit dem Signing ändern könnte, ne? Aber dafür muss Tua halt auch eine Schippe drauflegen, ne? Wenn Tua eine Schippe drauflegt, dann bin ich da vielleicht ein bisschen aufgeregter, ne? Ich meine, im College hat er reihenweise Wide Receiver Deep getroffen, aber College Football ist auch College Football, kann man nicht mit der NFL vergleichen. Aber ich würde sagen, erstmal ein Downgrade für Will Fuller, weil halt viel davon abhängt, wie Tua sich macht. Aber ich glaube, das ist gut für Parker, weil er hat keinen Alpha-Wide-Receiver neben sich bekommen, wie ein Kenny Golladay zum Beispiel, sondern halt ein Deep Threat, der das Feld öffnet. Und ich glaube, das ist genau das Richtige für Devontae Parker. Also für Parker ein leichtes Upgrade und für Will Fuller insgesamt, für die Optionen, die da waren, ein leichtes Downgrade.
Hervorragend zusammengefasst. Ja, besser hätte ich nicht sagen können. Dann haben wir jetzt eine andere Deep Threat. Und wir haben eben schon über die Jets geredet. Jetzt kommen wir nochmal darauf zurück. Breshad Perriman, der von den Jets weggegangen ist, geht zu den Lions.
Perriman, Tyrell Williams, das ist Killer.
Ja, total. Ja, du hast es quasi schon gesagt. Also, ich erwarte vor allem mit Jared Goff da nicht wirklich viel. Ich glaube, die Lions werden dieses Jahr richtig reinstinken und dementsprechend würde ich zu den
Ich bin Swift, der die ganze Zeit am Downgraden, ne? Und es tut mir echt immer mehr weh und immer weiter weh. Wo siehst du denn in Dynasty, DeAndre Swift? Ist er für dich ein Top 10, Top 15, Top 20? In welcher Region ist er für dich?
Boah, wenn ich jetzt so ohne Rankings zu haben aus der Pistole geschossen, so 20er, würde ich ihn schon packen wahrscheinlich, ja. Aber hör auch nicht.
Okay.
So Low-End Running Back 2 wahrscheinlich, ja.
Ja, gut. Ich glaube, du brauchst ein paar Namen, um den wirklich zu ranken, weil ich glaube, so schlecht, nee.
Wo hast du ihn denn?
Ich habe ihn momentan auf 15.
Okay, wer kommt danach?
Ja, will ich nicht spoilern.
Weil
die Rankings gibt es ja jetzt nicht so, ne? Muss man ja Patreon-Mitglied sein, für diesen die Rankings öffentlich. Ja, da kommen schon ein paar Namen, die vielleicht ein bisschen überraschen können.
Ja, sehr, sehr guter Einwurf, weil wir werden demnächst auch unsere Rankings endlich veröffentlichen. Wir sind da noch in der Mache, um das ja online anzubinden. Also seid gespannt, da wird die nächsten Tage auf jeden Fall etwas kommen. Und ich werde auch noch meine Rankings machen, versprochen. Aber Raphaels Rankings sind eh die besten, von daher braucht ihr auf mich gar nicht hören, weil Raphael ist der Ranking-Master tatsächlich. Aber ich habe auch ein bisschen Ahnung. Deshalb, kommen jetzt meine zwei liebsten Wide Receiver. Ah, Raphael, ich freue mich. Meine zwei liebsten
Wide Receiver. Oh ja, das wird schön, ja.
Also es gibt noch ein paar andere, Robbie Anderson und so, den mag ich natürlich auch sehr gerne, aber wir schließen ab mit den beiden auch, mit den besten Wide Receivern der NFL. Und zuerst kommt Curtis Samuel. Curtis Samuel ist nach Washington gegangen zu Ryan Fitzpatrick, zu Terry McLaurin. Ja, Raphael, also ich sag mir mal, was du denkst.
Ja, sehr, 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 sehr gutes Signing für Washington. Ich glaube, jedes NFL-Team hätte von Curtis Samuel profitiert oder alle drumherum hätten von Curtis Samuel profitiert. Mit Fitzpatrick ist natürlich enorm Upside da für Curtis Samuel und gleichzeitig aber auch gut für Terry McLaurin, weil er hat jetzt halt einen richtigen Wide Receiver 2 neben sich oder jemand, der halt wirklich gut ist, der die Aufmerksamkeit der Offense auf sich zieht und jetzt bekommt er halt nicht mehr Triple Coverage, sondern vielleicht nur noch Double, in Anführungszeichen, je nachdem, wie die Defenses eingestellt werden. Aber es ist eine sehr, sehr interessante Offense mit Fitzpatrick, mit McLaurin, mit Curtis Samuel, mit Logan Thomas. Da alle profitieren. Das ist für alle drumherum, für alles das gut. Curtis Samuel Floor ist halt so weit bis über 30 Region ungefähr. Ich glaube, viel, viel mehr können wir von ihm nicht erwarten, weil er einfach nicht. Also gut, er hat natürlich auch Big Play Potenzial. Ich glaube, PFF ist da, glaube ich, auch, was Deep Threat angeht, tatsächlich auch Wide Receiver 1 gewesen letztes Jahr. Aber das ist nicht, er ist halt ein sehr, sehr vielseitiger Spieler und da kommt es halt sehr drauf an, wie der Coach ihn einsetzt, ne? Aber ich glaube, er hat halt nicht dieses Top 15 Wide Receiver Ceiling, sage ich jetzt mal, wie halt jemand, der jetzt vielleicht ins zweite Jahr geht, ins dritte Jahr geht oder so, wie sind CeeDee Lamb oder sowas. Ich glaube, das ist Curtis Samuel einfach nicht, aber ich glaube, der macht jeden um sich herum besser und Curtis Samuel ist schon jemand, den ich in Dynasty schon gerne hätte, weil er sehr viel Potenzial hat. Aber er braucht schon noch einen Koordinator, der ihn einsetzt.
Ja, also ich bin nämlich auch sehr hyped, was Washington angeht. Ich finde die Offense richtig geil tatsächlich und die Defense war letztes Jahr schon nicht schlecht. Ja gut, wie das mit Defensive-Leistungen ist, die sich fortsetzen, wissen wir ja, aber Offense mega geil und wir haben dieselben Stats gecheckt tatsächlich, weil ich habe auch aufgeschrieben, dass Curtis Samuel ein perfektes 99,9 ist das perfekte PFF Deep Passing Receiving Grade auf 13 Deep Balls, die er letztes Jahr hatte. Davor das ja auch, ich glaube 96 oder sowas war es, ist mir leider nicht aufgeschrieben, aber auch mega hoch. Von daher hervorragend. Also es passt zu YOLO Fitzpatrick und ich habe richtig Bock auf Curtis Samuel in Washington. Auch wieder so ein Typ, den ich dieses Jahr komplett überdraften werde.
Das ist die Gefahr. Das meinte ich nämlich mit, man muss ihn auch einsetzen. Er ist ein super Wide Receiver, aber es kann natürlich auch sein, dass Coaches das Potenzial in ihm ja so ein bisschen verstecken und ihm vielleicht mehr Endarounds geben als Deep Threat oder Deep Targets oder so. Das heißt, dass sie ihn mehr so als Gadget-Spieler einsetzen und nicht so sehr als der Spieler, der er wirklich ist oder wo man ihn auch einsetzen kann. Und das ist so ein bisschen die Gefahr, die ich so
sehe. Ja, das stimmt. Ja, auf jeden Fall sehr spannend. Also Curtis Samuel, ich hab richtig Bock. Ich find's geil. Jetzt ist mir gerade noch eine Sache eingefallen. Und zwar haben wir noch gar nicht darüber gesprochen, wenn wir jetzt zum besten Wide Receiver dieser Free Agency Draft, also nicht Draft, Free Agency Klasse kommen. Wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, dass er genauso viel kostet wie einer, den man hätte für null Dead Money cutten können. Und dieserjenige spielt bei Our Chargers, Mike Williams. Hätte man ohne Dead Money cutten können, man hätte einfach jeglichen Wide Receiver, den wir heute behandeln und letzte Woche behandelt haben, hätte man verpflichten können.
Krass.
Und wäre besser gewesen. Und ich glaube, das ist einfach ein sehr gutes Zeichen für Fantasy, was Mike Williams angeht. Weil viele werden jetzt, wie heißt er, Tyron, ne? Tyron Johnson draften, weil er so ein paar gute Wochen
Keiner wird den draften.
Ja, okay, das beruhigt mich schon mal sehr, weil ich höre öfters hier und da was von einem Tyron Johnson-Hype und das ist natürlich vollkommener Bullshit, weil ich glaube, also wenn ich Mike Williams 16 Millionen im Jahr zahle und hätte ihn für Dead null, also hätte ihn ohne Dead Cap cutten können, so, ja, dann habe ich auch einen Plan für Mike Williams und will Mike Williams auch einsetzen und ne, also Mike Williams ist für mich der Gewinner, einer der Gewinner der Free Agency. Das ist nochmal, das ist mir gerade eben eingefallen, weil wir es heute noch nicht behandelt haben, irgendwas von den Chargers, deshalb das nochmal eingeworfen, wenn wir zu den zwei, drei besten Wide Receivern dieser Free Agency kommen. So. Jetzt kommen wir aber zum absolut besten Wide Receiver, den es jemals in der NFL gab und jemals geben wird, nach Kate Johnson. Ja. Ich habe auch ein unterschriebenes Jersey hier. Das liegt da vorne. Das muss ich noch aufhängen für unsere Videobeiträge.
Ja.
Ja. Es ist, ich habe auch einen unterschriebenen Schuh. Ja, also ich habe, was habe ich nicht von ihm? Unterschriebenen Schlüpper habe ich noch nicht, aber einen Schuh und ein Trikot habe ich hier. Das ist Kenny Golladay, der einen Vierjahresvertrag für 72 Millionen, 40 Millionen garantiert, das ist das Wichtige, bei den New York Giants unterschrieben hat. Den ersten Satz, in Anführungsstrichen, den ich mir aufgeschrieben habe, ist Karriere versaut. Was sagst du dazu?
Fragezeichen oder Ausrufezeichen?
Ich habe keine Interpunktion, habe ich darauf verzichtet.
Ja, sag du mir deine Meinung. Ich will erstmal deine hören. Weil es natürlich für mich als Giants-Fan ist es natürlich in Real-Life-Sicht überragend. Also
ja, mega.
Wenn man jetzt mega. So, also weißt du,
das ist Knaller.
Es ist wunderschön, ne, aus Real-Life-Sicht, aber ja, sag du es mir.
Also ja, besser könnte Lobster-Tubes nicht schreiben. Ich hätte jetzt, es ist natürlich auch, ich will die ganze Zeit sagen, sie brauchen Quarterback, aber es ist natürlich auch der hervorragende Fit für Daniel Jones, muss man dazu sagen. Ne? Also ich glaube, was Fantasy angeht, ich will jetzt nicht sagen, hat es seinen Wert sogar gesteigert, weil bei mir ist sein Wert ja sowieso schon oben gewesen. Ne? Aber es bleibt für mich jetzt damit der Top 10. Wide Receiver, um es mal vorsichtig zu sagen.
Wirklich? Kenny Golladay ist für dich Top 10 Wide Receiver in Dynasty?
Ja, klar. Ja.
Krass, okay. Das hätte ich niemals gedacht, okay.
Es ist für mich der perfekte Fit für Daniel Jones. Ich glaube, wenn sie einen besseren Quarterback haben, dann wird es halt noch besser, weil Kenny Golladay, weiß jeder, ich habe richtig Bock auf Kenny Golladay, aber ich glaube, er hat seine komplette Karriere damit versaut, weil eventuell hat Daniel Jones jetzt nächstes Jahr ein gutes Jahr, weil sie stellen ihm alles an die Seite, dass es klappt. Und also ein gutes Jahr im Sinne von, es war nicht ganz so scheiße. Und dann halten sie an Daniel Jones fest und dann hängt Kenny Golladay halt die nächsten 4 Jahre bei den Giants fest und reißt halt nichts, ne? Aber man darf nicht vergessen, dass er vorletztes Jahr zum Beispiel mit, oh wei, wie hießen die Quarterbacks nochmal, ey? David Blau, und mit denen war er auf jeden Fall Top 10 Wide Receiver. Und also, was führt dich dazu, dass es mit Daniel Jones anders sein kann? Daniel Jones hat die zweitmeisten Targets in Tight Windows geworfen. Kenny Golladay hat die zweitmeisten schwierigen Bälle, in Anführungsstrichen, geworfen bekommen, laut Next Gen Stats. Und hat dabei eine Catch Rate over expected von 5,6%. Das ist ein hervorragender Wert. Also Kenny Golladay ist einfach eine Maschine. Kenny Golladay hat auch ein 97,6er Deep Passing Receiving Grade, also fast perfekt wie Curtis Samuel eben, bei 36 Deep Targets in 2019. Das ist Liga-Höchstwert gewesen. Kenny Golladay ist einfach eine Macht und Kenny Golladay ist geil, aber er hat seine Karriere meines Erachtens vollkommen weggeworfen, seine Real-NFL-Karriere. Seine Fantasy-Karriere, keine Ahnung, macht es meines Erachtens jetzt nicht so einen großen Unterschied, weil er ist der Wide Receiver 1, der unbestrittene vor allem Wide Receiver 1. Er ist der die Andrew Hopkins, der Giants. Und wenn er in den nächsten Jahren dann eben auch einen Quarterback und eine gute Offense sieht, dann könnte das was werden, aber ich glaube halt, real life gesehen wird das nichts. Ja, das ist so mein Take.
Ja, also sind wir uns einig, dass Golladay einer der besten Big-Bodied Wide Receiver ja, in der NFL sind, ne? Gerade auch was so Deep Passing und Contested Catch Situationen angeht, ne? Das ist einer der besten. Mhm. Du hast schon gesagt, Daniel Jones, Top 3 Grade in Sachen Deep Ball per PFF. Das ist schon mal ein gutes Match. Wir müssen natürlich sagen, bei den Giants ist es so, wir haben keine hohe Sample Size von Daniel Jones, Saquon Barkley und dem Clapper, ne? Dass die beiden auf dem Platz stehen und der Clapper halt die Plays called. Ich gehe davon aus, dass die den Ball sehr viel laufen werden. Und ich denke, dass Kenny Golladay es hätte besser haben können als bei den Giants, wenn er in einer
besseren. Ja, das sowieso. Ja, ja.
Weil man muss einfach sagen, die Giants haben sehr viel richtig gemacht in dieser Offseason. Aber eins haben sie komplett scheiße gemacht, und zwar O-Line. Wir stehen vor einem Trümmerhaufen in der O-Line. Ja? Wir haben natürlich den Rookie von letztem Jahr, auf den kann man vielleicht aufbauen, aber sonst ist da nichts. Wir haben unseren besten Guard abgegeben mit Kevin Seidler. Da muss sehr, sehr viel Gutes passieren im Draft, dass wir da irgendwie in der zweiten, dritten Runde, vielleicht auch erste Runde einen holen und der schlägt direkt ein. Da muss sehr viel richtig laufen, weil ohne O-Line wird es Daniel Jones sehr schwer haben. Und dass die O-Line sich jetzt in den nächsten Wochen exorbitant steigert, sehe ich nicht. Und dann könnte es wirklich heavy werden aus Fantasy-Sicht für Kenny Golladay. Dann kann er in einer eher schlechteren Offense landen oder sein und dann ist es wirklich schwer. Ne? Und für Daniel Jones ist es natürlich gut, dass er jetzt so ein Target bekommen hat dazu. Ich hoffe, der macht den nächsten Step. Aber es kann halt genauso gut sein, dass wir nächstes Jahr da stehen und die Giants werden einen Quarterback draften in der ersten Runde.
Ja, ich würde beides begrüßen. Also wenn Daniel Jones den nächsten Step macht, dann bin ich auch voll fein damit. Aber Ja, ich glaube, erst wird andersrum. Das Schlimmste, was passieren kann, ist natürlich dieses mittelmäßige Spiel, wenn sie irgendwie Draftpick 15 oder so haben und dann, yo, dann wird's nix. Aber ja, also ich hätte mir auch schönere Landing-Spots vorstellen können, wie unter anderem ein Cut von Mike Williams und dann geht zu den Chargers. Ne? Das wäre für mich das absolute Traum-Szenario gewesen. Ja, leider nicht, also keine Ahnung. Aber Kenny Golladay ist halt Kenny Golladay und Kenny Golladay, ah, Raphael, der wird rasieren.
Ja, ich bin mir
da nicht so sicher. Du wirst doch viel Freude damit haben.
Ja, gut. Also in Fantasy, in Dynasty bin ich da auf jeden Fall nicht in den Top 10 mit Kenny Golladay.
Okay. Ich würde sagen, wir haben es, Raphael, nach einer Stunde 39 oder so. Also wir sind durch und was machen wir nächste Woche, Raphael? Kannst du das schon verkünden?
Naja, wir haben einen geilen Gast, aber es ist noch nicht fix. Deswegen würde ich jetzt nicht verkünden, weil wir dann müssen noch die Termine absprechen. Ja, ich könnte ein bisschen spoilern, weil diejenigen auch montags aufnehmen, quasi, in Anführungszeichen. Ja. Und wer es jetzt noch nicht gecheckt hat, da würde ich sagen, weil die montags streamen.
Ah, also es wird auf jeden Fall, wir sind uns sicher, dass wir wieder viel heiße Luft produzieren werden.
Viel heiße Luft wahrscheinlich, ja. Aber es ist noch nicht fix, weil wir wissen noch nicht wegen Termin und so deswegen. Aber ja. Kleiner Spoiler, es könnte ja immer noch wer weiß sein, ne? Man weiß es nicht.
Ja, so ist es nämlich, genau. Ja, dementsprechend, also ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, uns hat es auf jeden Fall Spaß gemacht und würde es nächste Woche genauso viel Spaß machen. Wir sagen bis nächste Woche bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast.